So, also jetzt darf ich zu Ihnen reden. In der Einleitung, da steht ganz einfach, ein Zeitgenosse berichtet aus seinem Leben. Ein Zeitgenosse. So, nun, ich habe öfters einmal irgendetwas von mir hören lassen oder geredet. Und so kam das, dass dann immer wieder irgendwelche Menschen kamen und sagten, ich sei ein Zeitzeuge. Ich soll doch aufschreiben, was ich alles von der Vergangenheit weiß. Und es war dann in der Bibelschule noch zuletzt, im Bibelkurs. Und ja, dann habe ich also einen Block genommen, habe mal immer, wenn mir was eingefallen ist, habe ich geschrieben, großer Stapel Zettel. Und als ich mir den dann mal vorgenommen habe und nach Zeit sortiert habe, dann habe ich gestaunt, mein Leben besteht aus lauter Wundern. Eigentlich habe ich es vorher schon begriffen, aber so richtig habe ich es auch nicht glauben wollen, aber tatsächlich, es besteht aus lauter Wundern. Und ich rede nun nicht sehr gerne von diesen Wundern. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, wenn ich hier sitze und von Wundern rede, dann guckt man mich an und sagt, du bist ein richtiger Wundermann und was ist das bloß? Und es ist das wirklich ein bisschen ein Problem, und zwar, weil es doch Leute gibt, die eigentlich ständig Pech haben. Wir haben doch diese Warum-Frage, die warum lässt Gott das zu? Da gibt es also Menschen, denen es schlecht geht. Ich sage, warum ist Gott mir so gnädig? Warum ist es so, dass ich einfach sagen kann, ich rede von Wundern? Ist vielleicht nicht ganz gerecht, ich weiß es nicht warum. Ich habe mir viele Gedanken gemacht. Und dann haben wir überlegt, was habe ich, was andere Leute nicht haben. Ich habe das Einzige, was ich wirklich begriffen habe, was ich habe, ist eine Großmutter, die die Bibel las, eine Großmutter, die, ja, als sie dann ihren Enkel begriffen hat, dann hat sie gesagt, 11 Enkel, lieber Gott, hast du mir gegeben, da habe ich sie belauscht beim Beten, und einer ist ein perfekter Verbrecher. Also, sie hat die letzten 2 Jahre ihres Lebens nur noch zu Gott geschrien, das weiß ich, weil sie mit mir ungeheure Erfahrungen gemacht hat, damals als 8-Jähriger. Und sie hat auch irgendwas in mir da geweckt. Es ist interessant, wenn ich das, und da komme ich nachher auch wieder drauf, dass diese Großmutter mich irgendwo im Unterbewusstsein sehr beeinflusst hat. Der zweite Grund, warum ich nicht gern rede, ist das, wir hatten einen Hauskreis, als wir dann verheiratet waren, in Sindelfingen, einen Hauskreis, und immer wenn ich dann wieder was erzählt habe von so einem Wunderchen und so weiter, dann haben die Leute ein bisschen gegrinst und gelächelt. Und eines schönen Tages hat dann ein Rechtsanwalt mich mal auf die Seite genommen und gesagt, du, das geht so nicht. Du kannst doch nicht von Wundern reden. Wunder sind rechtlich komplett uninteressant. Sie sind unwirksam, haben überhaupt keinen Wert. Man kann mit Wundern nicht rechnen, man kann mit ihnen nicht planen. Die haben keinen Sinn. Und außerdem, wenn einer dauernd von Wunder redet, dann hat man den Verdacht, dass der ein bisschen einen Dachschaden hat. Also du kannst nicht von Wundern reden. Du kannst sagen, ich habe Glück gehabt und Schwein gehabt oder was so alles. Aber bitte nicht von Wundern. Und da habe ich mir das ein bisschen abgewöhnt. Aber durch diese Zettel bin ich natürlich jetzt wieder auf dem Trip. Es ist ein himmlischer Trip. Okay. Das war mal Punkt 1. Dann habe ich wieder überlegt, was war denn eigentlich mit dieser Großmutter? Ihre Bemerkung war schon etwas Besonderes. Und zwar, als kleines Kind bin ich einmal, da war ich etwa 5 oder 6, eine lange Treppe hinuntergestürzt und alle haben gestaunt, das habe ich schon mal berichtet, und alle haben gestaunt, dass ich unverletzt aufgestanden bin. Und genau diese Großmutter sagte, der hat einen riesengroßen Schutzengel. Alle haben bloß gestaunt. Und ich habe dann eigentlich von dem Moment ab immer auf meinen Schutzengel Acht gehabt. Also als Kind hat man da so eine gewisse Fantasie. Da bin ich durch die Wiese gerannt, schon halb, Moment, wo ist er? Mal gucken, ich muss dem doch die Fußspuren irgendwo sehen. Bin eine Mauer gerannt, hinter, Moment, das kann doch hinter mir nicht sein, das muss ich doch irgendwo sehen, wollte auch meinen Schutzengel sehen. Und ich bin ihm dann eigentlich später sogar begegnet, und zwar hier auf dem Mittelsberg. Wir waren gerade vorher hinten im Windeck. Da ist hinter ein Keller, da war ich mal eingesperrt. In diesem Keller war ich das hier, da vorne im Windeck. Ja, ja, da war ich eingesperrt. Bloß 3 Tage, ich kam dann vors Kriegsgericht und da bin ich meinem Schutzengel begegnet. Der hat mir nämlich das Essen serviert und hat mir eine große Geschichte erzählt. Und es war genau die Geschichte, die ich dann vom Kriegsgericht erzählt habe und freigesprochen bin. Aber das ist jetzt nicht mein Thema, aber bloß deshalb, es gibt einen Schutzengel und der ist auch da.
Also ich weiß noch einen Fall über Engel haben. Sie hatten einen lebende Großmutter und haben eine lebende Frau.
Das auch noch, ja. Das kommt dann später dazu. Die Geschichte fängt schon vorher an. Da gab es, ja gut, da hat sie auch schon gebetet vielleicht. Mag sein. Ich kann nicht aufhören, von meinen Zufällen zu berichten, und ich will etwas Besonderes als vorausschicken. Verstehen Sie richtig, wenn ich jetzt von Begebenheiten rede, dann sind es alles Dinge, die ich nicht plane, also besondere, ich kann sie nicht planen. Ich kann sie nicht willentlich verursachen. Sie sind einfach geschehen, und da ich meistens nichts oder nicht viel dazu beigetragen habe, kann ich rückwirkend eben nur staunen, und manches habe ich auch schon berichtet. Interessant ist, und das, da haben wir auch über Gedanken gemacht, der Dr. Kallert hat im Bibelkurs hat er gesagt, es ist die Frage, mit welcher Brille wir diese Welt betrachten. Die Großmutter hat mir die Brille aufgesetzt, dass ich nach meinem Schutzengel Ausschau halte, und hat mir mich wach gemacht für diese Besonderheiten, die da passiert sind. Es könnte sein, dass Sie alle genauso vieles erzählen könnten, vielleicht sogar aus der Jugendzeit, wenn Sie die richtige Brille aufgehabt hätten. Ich weiß es nicht, aber es ist nicht immer gleich, aber bei mir ist eben schon viel. Und so will ich jetzt mal ganz schnell Ergebnisse. Ich bleibe dann an einigen Dingen ein bisschen länger hängen. Die sind dann vielleicht ein bisschen interessanter oder auch nicht. Wir werden sehen. Als ich 16,5 Jahre alt war, wurde ich zufällig, und da will ich anfangen, durch eine englische Luftmine schwer verletzt. Ich hatte bereits meinen Stellungsbefehl zur SS in der Tasche. 14 Tage später wäre ich eingezogen worden zur SS. Wenn man eingezogen wird bei der SS, dann hat man als erstes dann die Blutgruppe eintätowiert, direkt im linken Arm. Und das haben alle meine Schulkameraden, die eingezogen wurden, haben das bekommen. Und diese Schulkameraden sind alle entweder unterwegs schon umgekommen oder dann spätestens im Ausrottungslager Bad Kreuznach ausgehungert worden. Dort sind 1 Million deutsche Männer verhungert. Unter der Leitung der Amerikaner und der oder mit Zugeständnis der Amerikaner, Engländer und Franzosen. Man muss das wissen. Ich wäre dort auch gelandet. Es wäre mein Schicksal gewesen, eben dort auch im Massengrab zu landen. Die Folge der Luftmine war ein Lungenriss und eine Gehirnerschütterung. Dadurch kam ich ins Luftwaffenlazarett. Zufällig hat die SS mich dann dort holen wollen, um mich in das SS-Lazarett zu holen. Aber ich bekam eine Herzinnenhautentzündung und musste in eine Spezialklinik. Sie konnten mich eben nicht holen. Zufällig packte beim Abtransport eine NS-Schwester ein neues Testament, das ich keines hatte, in mein Gepäck, als ich in die Spezialklinik kam. Und damit hatte ich ein neues Testament. Die Abteilung war im Robert-Busch-Krankenhaus in Stuttgart, und als ich dann nachts heimlich einmal versuchte, in diesem neuen Testament zu lesen, hat mich die Nachtschwester natürlich erwischt, die hat es gemerkt, hätte es nicht dürfen, weil ich war schwerst krank, aber es war zufällig eine Eidlinger Schwester. Und diese Eidlinger Schwester, damit hatte ich dann viele Gespräche dann mit der Schwester Elisabeth Wörle bekannt, und ich habe mich mit 16,5 dann bekehrt. Bei der Schwester Elisabeth Wörle. Zufällig, ich sage immer zufällig, es klingt so schön, wir haben vom Zufall, Zufallen, war ich morgen schon in der Bibelstunde drin. Ich habe zwar keinen Anspruch auf Zufälle, aber es war eben so. Zufällig bekam ich einen sehr schweren Rückfall beim Einmarsch der Franzosen, als die Franzosen dann das Krankenhaus in Besitz genommen haben. Die haben also alle Soldaten mitgenommen in französische Gefangenschaft. Bei mir war es so, die französischen Soldaten rissen mir mal mein Nachthemd runter und alles. Ich lag also splitternackt auf dem Bett, und da kam ein französischer Arzt. Es war ein Elsässer vermutlich. Er kam also dann, um das Herz abzuhören. Und zufällig kommt ein anderer Franzose, ein Soldat her mit seiner Maschinenpistole und drückt mir auf der Seite die Maschinenpistole in die Rippen. Die Mündung war fürchterlich kalt. Und ich bin auch sehr erschrocken. Vermutlich ist mein Herz eben dann stehen geblieben vor Schreck. Und der Arzt hat gesagt, der verreckt gerade und hat mich liegen lassen. Ich war der Einzige, der liegen geblieben ist. Ich lag allein da und zufällig fand mich dann am Tag drauf eine Rotkreuzschwester. Und dann war ich noch rechtzeitig, bin fast verdurstet eigentlich, aber gut. Sie hat mich gefunden und ich wurde wieder behandelt und kam Stoffandinspritze und so weiter. Das ging mir dann wieder gut mit der Zeit, also es hat lange gedauert. Es war dann 1945 der Krieg aus. Ich bin dadurch ja nicht in Kriegsgefangenschaft gekommen. Ich war im zivilen Krankenhaus, wurde behandelt, es wurde langsam besser. Und ich wurde dann im Jahr, im Herbst, Spätherbst 1945 wurde ich dann entlassen. War richtige Notzeit natürlich. Schulbesuch war nicht möglich. Es ging mir also nicht sehr gut. Aber zufällig, ich muss immer das Wort zufällig sagen, bekam ich vom damaligen Kultminister, obwohl ich nur 18 Jahre alt war in der Zwischenzeit, die Genehmigung, in einer Kriegsteilnehmerklasse teilzunehmen und das Abitur dort nachzumachen mit den Kriegsteilnehmern. Der Älteste war 36 und ich war also absoluter Jüngste und ja, war zu schwierig. Schwierig, weil ich immer noch schwer herzkrank war und es nicht gut ging. Nun hat zufällig ein älterer Kamerad aus dieser Klasse hat gesagt, komm, vom Verhungern war ich ja auch, zu essen gab es nichts. Der hat gesagt, komm, geh mit mir auf die Schwäbische Alb zu meinen Verwandten, da gibt es was zu essen, da kannst du endlich satt essen. Und ich bin mit ihm dann mitgegangen, oder mitgeschleppt, meinen Koffer getragen und so weiter, ich konnte ja nicht. Zufällig bin ich aber dort dann krank geworden, und zwar durch die Überanstrengung der Reise bin ich eben da gelegen und konnte nicht mehr. Nun war eine Bäuerin, eine weitläufige Verwandte von diesem Schulkameraden, und die pflegte mich sehr liebevoll 2 Monate lang wie ihren eigenen Sohn. Und sie wollte, die waren katholisch dort, war ein richtig katholisches Mittelalter, kann man sagen, in dem Dorf, war also hochinteressant für mich und fremdartig natürlich, aber sie hat gesagt, sie will ein gutes Werk an mir tun und sich den Himmel verdienen. Das hat mich also sehr beeindruckt. Und sie sagte dann auch noch, dass sie dann nicht ins Fegfeuer kommt und so weiter, das war alles sehr wichtig. Für mich war es hochinteressant, ich habe mich später mit dem Pfarrer befreundet, das ist eine andere Geschichte. Aber ein ganz besonderer Zufall war, in den Ort kam wegen einem anderen Kranken eine katholische Ordensschwester. Ich habe sowas seither nie mehr gesehen, die war also ganz verpackt, da oben, also die Haube, große Haube, da oben über der Stirn, und da hat man nur ein bisschen Gesicht gesehen, alles zugepackt von nur 2 Hände, sonst war von der nichts zu sehen. Ich habe mir überlegt, wie alt ist die Frau, ich weiß es nicht. Sie war sehr streng mit mir, ich musste also aufstehen und Atemgymnastik machen. Einatmen, Luft anhalten, ausatmen, Kniebeuge machen und so weiter. Und dann vor allen Dingen, ich sollte das selber machen, das hat sie dann abgefragt, ob ich es auch gemacht habe, und sie kam in der Woche 3-mal, sie kam also 3-mal in der Woche jeden 2. Tag. Der nächste Besonderheit war, sie brachte einen Korb mit Kartoffeln halb voll, den musste ich in die Hand nehmen, Kniebeuge runter, einatmen hoch, runter, also Atemübung mit dem Ding, und immer wenn sie kam, weiß ich noch, dann hat sie in der Hand 3 Kartoffeln, da hat sie wieder 3 dazu getan. Der Korb wurde also langsam voll und voller. Und als er ganz voll war, dann brachte sie einen Sack. Und der Sack wurde auch immer voller. Und ich glaube, dass ich am Schluss, das war über ein Zentner, was ich da anfing zu heben. Und das Herz wurde immer besser. Dann ist sie mit mir in den Garten gegangen und hat mir gezeigt, wie man hackt. Also, Hacke nehmen, einatmen. Hacken, 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 und dann ausatmen, ja, Pause, ausatmen, hacken, 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 und dann mit der Luft ausgehen, wieder. Und das habe ich dann gemacht, und dann habe ich in diesem Sommer bei diesen Bauersleuten den ganzen Tag von morgens und abends habe ich Kartoffeln und Rüben gehackt, einmal in der frischen Luft, und ich wurde immer gesünder. Und als ich dann ein halbes Jahr später nach Stuttgart kam, da bin ich also zu meinem Professor ins Robert-Busch-Krankenhaus und habe gesagt, ich bin der Mann, der mich sofort erkannt, weil ich war schwerst krank. Und er hat gesagt, du wirst nie mehr gesund werden und ich werde ewig leidend sein und so weiter, weil die Herzinnerhautentzündung war schon was Schlimmes damals. Ja, dann habe ich ihm mal vorgeführt, was ich alles kann. Dann hat er gesagt, ich sei in Medizin, ist Wunder, das kann nicht wahr sein. Ich habe jetzt vor etwa 6 Wochen einmal ein Elektrokardiogramm machen lassen. Die Technik ist heute viel, viel weiter gegangen. Ich wollte mal wissen, wie es mit dem Herz ist, ich habe keine Herzprobleme. Und dann sagt der Arzt, sagen Sie mal, Sie müssen vor vielen Jahrzehnten einen schweren Herzinfarkt gehabt haben. Da sage ich, wie kommen Sie denn da drauf? Ja, Sie haben riesige Narben an der Herzrückwand. Ich habe Narben an der Herzrückwand. Ich hatte also eine Herzinfarktentzündung. Ich habe schon daran gezweifelt, dass ich das hatte überhaupt. Die hatte ich. Und was der Professor Stiegele Angst hatte, war das, dass die Herzklappen angegriffen werden. Dann wäre ich also nicht mehr gesund geworden. Und die Herzklappen sind gut, es funktioniert alles. Und die Narben sind noch da, mit denen kann ich offensichtlich leben. Ich habe also fast keine Herzprobleme. Also keine besonderen. So. Nun, zufällig, ging dann weiter, zufällig wurde mein Aufenthalt bei der Bäuerin und die Krankheitszeit, die ich auf dem Land verbrachte, mir angerechnet, weil nach dem Krieg konnte man nur studieren, wenn man entweder einen Studienplatz nur bekommen, wenn man entweder 2 Jahre lang in dem Wiederaufbau, also drüber weggeräumt hat, Wiederaufbau, oder in der Landwirtschaft gearbeitet hat. Meine Zeit, die ich verbracht habe, wurde mir voll angerechnet als Zeit in der Landwirtschaft. Und man wurde ein bisschen Kartoffel habe ich auch gehabt. Und es wurde mir angerechnet und ich bekam also einen Studienplatz. Der Studienplatz war insofern etwas Besonderes. Ich habe als erstes so Freude an der Landwirtschaft gesagt, ich studiere Landwirtschaft und ich bin sehr dankbar. Die Landwirtschaftliche Hochschule in Hohenheim war eine Filiale der Technischen Hochschule Stuttgart. Und so kam das, dass ich dann Betriebswirtschaft und Landwirtschaft nebeneinander her studieren konnte. Ich habe also beide studiert. Ich habe also dort beide studiert und ja. Ein besonderer Zufall hat sich dann wieder ereignet. Ich hatte ja keinen Kontakt mit den Eidinger Schwestern. Ich wusste auch nicht, wo die sind und was die machen. Ich bin ja aus dem Krankenhaus entlassen worden, habe keinen Kontakt gehabt, auch mit der Schwester Elisabeth. Oft habe ich an sie gedacht, aber naja. Eines schönen Tages, ich musste immer mit der Straßenbahn von Stuttgart dann nach Hohenheim fahren zur Vorlesung. Und da bin ich am Spätnachmittag hochgefahren zur Abendvorlesung. Und da ist durch einen Autounfall Straße gesperrt. Ich konnte Anschluss nicht finden. Und bin am Bobser in Stuttgart auf der Straße gestanden. Ja, geht nicht weiter. Und dann sind aus meiner Straßenbahn ein Haufen junge Männer ausgestiegen. Die haben sich alle in eine Richtung bewegt. Nasenweis wie ich bin. Sofort hinter dreimal gucken, wo die eigentlich hingehen. Und ich bin in der Bibelstunde im jungen Männerkreis der Eidlinger Schwestern gelandet, in der Penniger Straße. Zufall. Ich bin ab dann immer, jede Woche einmal oder immer dort gewesen und war dann in dieser Bibelstunde im jungen Männerkreis. Dann gibt es ein ganz besonderes Erlebnis. Ich war Student, es war mein 22. Geburtstag. Und es war im Sommer, im Juli. Und dann saß ich morgens in der Vorlesung, ich habe einfach nicht richtig zuhören wollen, irgendwie hat das nicht gepasst. Ach, ich habe heute 22. Geburtstag, ich habe was Besonderes. Und habe mich also entschlossen, ich gehe nicht in die Mensa zum Essen, sondern ich esse mal vornehm auf der Königstraße. So, dann bin ich auf der Königstraße nach Stuttgart zum Essen und habe mich da, ja gut, war ein Sonnentag, richtig Sonne. Und da war dann zum ersten Mal, die Straßenbahn war da schon abgestellt auf der Königstraße, und da waren Stühle, Tische, man konnte also Kaffee trinken auf der Königstraße. Und da bin ich also hingesessen, jawohl, Kaffee und Kuchen, das muss ich machen. Bin ich also da auf der Königstraße gesessen, Zufall. Ja, dann kamen also da plötzlich 15 wunderschöne Mädchen aus einer Mannequin-Schule. Und es sind da auf und ab marschiert, ganz, ganz toll. Oh, ich habe da gestaunt, Mensch, so was Tolles. Und dann haben wir da überlegt, ja, mein, ich bin jetzt also 22 Jahre alt, will mal heiraten. Wie sieht eigentlich die Frau aus, die ich mal heirate? Da hat es also blonde gehabt, schwarze, rote, alle Farben, alles. Und ich habe gedacht, ja, eigentlich gefällt mir doch jede. Wie soll denn die Frau sein, die ich einmal heirate, wenn ich mir das angucke? Ja. Zufällig aber haben die dann nach einiger Zeit, nachdem sie da ein paar Mal auf und ab marschiert sind, aufgehört und sind alle auch daher gesessen, um mich herum. So, und da saßen die alle auch da und haben dann den schönen Tag gefeiert, mit Kaffee und Kuchen, richtig ausgelassen. Und ich habe das richtige Grausen gekriegt. Ich habe schnell bezahlt und bin gegangen. Es war also irgendwie fürchterlich. So, und dann bin ich in die Denniger Straße. Ich war so erschüttert. Die Schwester Gertrud hatte eine Sprechstunde. Um 8 Uhr war immer der Kreis, um 7 Uhr war die Sprechstunde. Ich kam aber schon um, ich glaube es war 5:30, als ich dann dort ankam. Und ich habe da geklingelt und da kam natürlich eine Schwester raus. Ja, nee, die Schwester Gertrud, um die Zeit ist die noch nicht da, die kommt erst um 7 Uhr. Ich sage, ja. Und in dem Moment kommt dann zufällig die Schwester Gertrud die Treppe herunter. Und zufällig hat sie dann auch Zeit gehabt. Ich habe noch nie mit ihr vorher geredet gehabt. Die saß übrigens hinter drin. Sie hat mich gekannt vom Sehen. Und so kamen wir dann zu einem Gespräch in dem dortigen Wohnzimmer. Ja, und dann habe ich dir also erzählt. Und ich habe ihr die ganze Geschichte von der Königstraße erzählt. Und da habe ich gesagt, das weiß ich noch, wenn ich einmal heirate, wie soll meine Frau aussehen? Frage ich mich immer. Und die eine war blond, die andere schwarz und so weiter, alle Farbtöne. Und habe ihr das so richtig in allen Farben geschildert und habe gesagt, auf 20 Meter Abstand könnte ich jede heiraten. Die sind alle wundervoll. Aber auf 2 Meter Abstand, also ich darf es nicht laut sagen, sind sie alle zum Kotzen. Also ich muss sagen, Moment, sie sind alle furchtbar. Sie sind alle furchtbar, habe ich gesagt. Gut. Und habe gesagt, wenn ich katholisch wäre, dann würde ich sofort in ein Kloster eintreten. Und meine Darstellung war wahrscheinlich so drollig, dass die Schwester Gertrud einen Lachkrampf bekam. Und die hat gelacht und gelacht und nicht mehr aufgehört. Das war also ganz fürchterlich, die war nicht mehr zu beruhigen. Und mir war das so schrecklich peinlich. Ich bin dann noch spazieren gelaufen und dann abends in der Bibelstunde. Und da hat sie dann gesagt, wenn ihr die richtige Frau haben wollt, dann müsst ihr darum beten. Und das war die Anregung. Ich habe dann jeden Morgen, das Bibellesezettel habe ich sowieso gelesen, ich habe darum gebetet, eine Frau zu finden. Und zwar, ich habe gesagt, eine Frau, die Jesus Christus kennt und die mir hilft, die Bibel zu verstehen. Ich habe ein Problem gehabt. Mein Problem waren die Kriegserlebnisse und die Dinge, die ich noch nicht verdaut hatte, was da vorher alles mit mir geschehen ist und was da alles war und wo ich... Und ich habe, also es muss schon eine besondere Frau sein, die es mit mir aushält. So, das war so dann wirklich, ich habe gebetet. Zufällig aber brachte in diesen jungen Männerkreis einer der Kameraden einen Nicke mit, ein Buch über gutes Benehmen. Und die Schwester Gertrud, die war dann hell begeistert, als da die Kerle da alle sich dafür interessiert haben. Und so haben wir dann eine Stunde früher, haben wir dann miteinander den Nicke gelesen und darüber geredet, was alles drinsteht. Und nach einiger Zeit hatten wir eine Einladung bekommen. Der Jungmännerkreis wird eingeladen zu einer Familie von Schulzendorf in Stuttgart zum Kaffee am Sonntagnachmittag. Und da sind wir dann hingegangen und einige junge Damen sind da auch hingekommen. Und ja, nach dieser Einladung auf dem Heimweg bin ich dann mit Karl-Ernst Wiedmann, einige kennen ihn, also so alt wie ich, sind wir dann Richtung Bahnhof marschiert und dann sagt er, das war schon ein komischer Nachmittag. Und ich sage, ja, warum? Und er sagt, hab ich her, jeder brachte Gerbras mit. Am Schluss war also ein riesen Strauß Gerbras auf dem Tisch. Und dann gab es eine Vorstellungsrunde, das ist ja so üblich. Und dann, ja, dann hast du mit diesem Fräulein Gimble, hast du nach einer Kirche in Schweden gefragt und in Stockholm. Und dann habt ihr euch die ganze Zeit, ihr zwei euch unterhalten und wir anderen haben alle bloß zugehört. So, ich war mir das gar nicht bewusst. Die besondere Zufälligkeit in dieser Sache ist, dass ich mit dieser Fräulein Gimble mich jetzt nach 50 Jahren immer noch gut unterhalte. Und wir sind jetzt ja, 50 Jahre ja, miteinander bekannt. Ich glaube, ja, 50 Jahre Verlobungszeit, ich war schon wieder Verlobungszeit, sind es 50 Jahre. Okay, also immer noch. 2 Jahre habe ich darum gebetet, die richtige Frau zu bekommen. Und dann fand ich eine, die es mit mir ausgehalten hat, bis heute. So, welch ein Wunder. So. Die Geschichte geht dann weiter. Ich habe dann studiert und eine Doktorarbeit geschrieben. Die Doktorarbeit ist auch eine besondere Gnade. Also da könnte man sehr viel berichten. Ich will aber nur eine besonders gnädige Führung in dieser Sache berichten. Und zwar... Die Arbeit schrieb ich bei dem Professor für Volkswirtschaft natürlich über das Thema Steuerrecht. Und damals war es üblich, dass ein zweiter Professor bei der Doktorprüfung dabei sein und auch gegenzeichnen muss und so weiter bei dieser Doktorarbeit. Und es war in meinem Fall, war es ein Mann, der hieß Professor Schiller. Er gab Vorlesungen über Politikwissenschaften und war später Finanzminister der SPD. Die Älteren kennen das noch sehr genau, als er Finanzminister war bei der SPD. Die Besonderheit an der Sache war, er hatte einen riesigen Hass auf mich und der war überall in der ganzen Hochschule war bekannt, weil der hat nicht aufgehört, öffentlich zu schimpfen über diesen Studenten Eberspächer, den er also am liebsten verreisen würde. Und zwar, ich habe etwas Furchtbares verbrochen. Also es gibt eine riesen Vorgeschichte, ich war bei ihm immer eingeladen, wir waren so fast, ja, ich war der Lieblingsstudent vorher mal. Und es war auch komisch für andere Leute, warum und weshalb, ich kann das zwar erklären. Und ich habe seiner Sekretärin einen Eidlinger Bibellesezettel geschenkt. Und es war für eine solche furchtbare Katastrophe, ich weiß nicht, welche Beziehungen da zwischen dem Professor und seiner Sekretärin waren, aber es war für ihn eine Katastrophe und hat also getobt, wenn er mich bloß gesehen hat. Und der Mann war ausgerechnet der Korreferent. So. Er hätte mit Sicherheit die Anerkennung meiner Doktorarbeit verhindert. Da können wir überhaupt, das ist nichts. Da kann man am Doktorarbeit überhaupt nie fertig. Zufällig aber bekam er von der amerikanischen Regierung zu der Zeit, als meine fertige Arbeit, als ich die abgab, eine Studienreise nach Indien geschenkt. Er war deshalb auf Reisen und konnte meine Doktorarbeit überhaupt nicht beurteilen. Er war nicht da. Das war also mal die große Zufälligkeit, dass ich an dem Mann vorbeigekommen bin. Zufällig aber war der Assistent meines Professors einer, der des Eidlinger Mutter auch gut bekannt ist. Der Mann heißt Dr. Ellinger, er ist ein Christ und ist der spätere Professor Ellinger. Der ist ja auch bekannt im Mutterhaus. Und der hat natürlich den ganzen Schlamassel da mitgekriegt. Und der hat die Situation begriffen und hat die ganzen Unterlagen nicht an das Institut für Politikwissenschaften weitergegeben, sondern zum Professor Schiller und auf seinem Nachfolger oder Stellvertreter, der hat ja Vorwürfe gekriegt, wenn er mich durchgelassen hat, sondern hat die ganze Arbeit, der hat sie an das Institut für Landtechnik geschickt. Warum, weiß ich nicht. Der Mann war vielleicht ein bisschen anders eingestellt, mag sein. Ich hatte bei diesem Mann im Vordiplom einmal eine Prüfung gemacht in Landtechnik, weil Landwirtschaft habe ich auch studiert, hatte mit ihm nicht weiter Berührung. Und jetzt musste ich also dann eine mündliche Prüfung ablegen bei meinem Professor und bei dem Professor für Landtechnik. Ich weiß bloß, wie der Mann sich gelacht hat und gefreut hat, dass er nun mein Prüfungschef ist und dass er mich dann über Landmaschinen fragt, was an sich ja gar nicht zu meiner Arbeit über Steuerrecht gepasst hat. Und so habe ich dann die Doktorprüfung überstanden. Und ich kann rückblickend eigentlich nur staunen, wie da so die Zufälle sich da aneinandergereiht haben, dass das funktioniert hat. So, wir schreiben das Jahr 1953. Damals gab es noch kein Wirtschaftswunder. Meine junge Braut hatte ein großes Problem. Sie hatte eine wichtige Aufgabe. Sie musste mit ihrem armen Bräutigam beten und ihn ständig trösten. Und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Ich schrieb dann 20 Bewerbungen in alle möglichen Branchen, bekam 20 Absagen. Es lief nichts in der damaligen Wirtschaft. Es war hoffnungslos, sich irgendwo zu bewerben. Und ich habe einen, das hat mich sehr beeindruckt, einen Studienkollegen, der mit mir eine Doktorarbeit gemacht hat, der hat in dieser Situation Selbstmord gemacht, weil es war zum Verzweifeln. Man wusste nicht, man hat studiert, man hat gekämpft, man hat was gelernt und keiner wollte einen nachher. Es war alles sinnlos. Und nicht einmal als Hilfsarbeiter konnte man sich einstellen lassen. Da komme ich mit dem Doktortitel und sage, ich will Hilfsarbeiter werden. Er sagt, ja, Sie sind ja verrückt, machen Sie das sofort kommen. Das ging ja gar nicht. Da fing ja nichts mehr, man ist ausgeschaltet. Und das war also ein Riesenproblem. Berufsanfänger waren einfach nicht gefragt. Nun passiert wieder ein Wunderchen. Zufällig, um mich auf andere Gedanken zu bringen, nahm mein Vater, der war Direktor in einem Industriebetrieb in Esslingen, bei der Eisenbahnausbesserungswerk, also ein Lokomotivenreparateur damals. Zu einer technischen Besprechung musste er zur Maschinenfabrik Esslingen. Es war damals die größte Firma im dortigen Raum, die hatte schon 5000 Mitarbeiter. Also die einzige Firma, die angesprungen ist, weil die haben elektrische Lokomotiven gebaut und so. Also da ging bereits so die Technik ein bisschen los, die waren dringend notwendig. Und er sagte, komm, geh mit, ich muss da zur Besprechung. Und ja, mein Vater kannte den Pförtner sehr gut. Zwangsläufig, weil er öfters hinkam und weil er halt auch ein Esslinger war. und erzählte dem natürlich da, mein Sohn, der hat seine Doktorarbeit gemacht und ja, war ein bisschen stolz vielleicht. Und dieser Pförtner hatte aber, das war nicht normal, der hätte normal weitergeleitet zu irgendwelchen Ingenieuren, zu irgendwelchen technischen Dingen zu besprechen. Der hatte aber den Auftrag, meinen Vater direkt zum Generaldirektor, zum obersten Boss dieser Firma zu leiten, weil es um grundsätzliche Dinge ging. Die wollten ihre gesamten Pressen überholen lassen, Generalüberholung, die Lager neu bauen und so weiter, Generalüberholung machen und wollte das mit meinem Vater besprechen und somit musste er zu dem Generaldirektor und der Pförtner hat dann gesagt, er hat seinen Sohn, den Herr Dr. Ebersbecher, mitgebracht, so richtig mit Betonung, sodass der dann scharf war, aber ist auch das. Und ja, so kam ich dann also in das Chefzimmer zu dem Herr Direktor und er hat natürlich gestaunt, so einen jungen Kerl da zu finden. Der sah wesentlich jünger aus, als ich war. Und Dr. Tickler wollte natürlich alles Mögliche wissen, was ich tue und was ich mache. Und dann lande ich dann im Sessel bei dem und da kriege ich eine Zigarre. Ich sollte Zigarre rauchen. Und hat er mir also klar gemacht, ein richtiger Chef, der raucht eine Zigarre, das ist eine Person, vor der man Hochachtung hat, und der steht da mit der Zigarre und sie müssen Zigarre rauchen, das ist notwendig und so weiter. Also komplett hilflos. Aber der Werdegang hat ihn schrecklich interessiert. Und er sagt dann, Sie müssen Wirtschaftsprüfer werden, das ist der wichtigste Beruf für die Zukunft. Wir brauchen in Zukunft Wirtschaftsprüfer, die mithelfen, die Wirtschaft anzukurbeln. Ja, das klingt alles sehr schön, aber der Mann hat seiner Sekretärin geklingelt und hat gesagt, wir haben zufällig von der Schwäbisch, Schwäbische Treuhand AG, Schüttag, damals Abkürzung, haben wir für Wirtschaftsprüfer im Haus, bitte gehen Sie los. Ich will sofort, dass der Ranghöchste hier bei mir erscheint. Meine, typisch, Ranghöchste. Ja, gut. Also, und da kam also ein Wirtschaftsprüfer, erschien da kurzfristig dann im Zimmer. Und dann erklärt er diesem so einen strengen Ton, ich wünsche, dass die Schwäbische Treuhand diesen Herr Dr. Ebersbecher sofort einstellt. Und Sekretärin geholt, also ich muss dann meinen Lebenslauf diktieren, die Sekretärin hat das alles geschrieben, er hat noch einen Begleitschreiber diktiert, der Begleitschreiber und meinen Lebenslauf darunter zur Schwäbischen Treuhand. Gut, ich habe 3 Tage später, kriege ich von der Schwäbischen Treuhand Stuttgart einen Brief, dass ich mich vorstellen soll und dort erscheinen soll. Das ist eine Sensation, ne? Das ist also schon interessant. Ohne, dass man mich überhaupt irgendetwas gefragt hat, habe ich sofort einen Anstellungsvertrag gekriegt. Und sollte 3 Wochen später dann als Wirtschaftsprüfungsassistent bei denen anfangen. Also, Gott sitzt im Regiment. Wir hatten eine Gebetserhörung und wir sagten natürlich Dankeschön und waren wirklich sehr dankbar, wir zwei. Ich hatte endlich einen Beruf, ne? 3 Wochen später. Nach 3 Wochen bin ich dann runtergekommen in Stuttgart, in dem Büro, bei der Schwäbischen Treuhand. Und da saß ich etwa 2 Stunden im Vorzimmer bei dem Personalchef und ich habe gemerkt, er telefoniert und macht und riesige Aufregung. Und dann habe ich also die Tatsache erfahren, dass ich eingestellt worden bin als Ersatz für einen Mann, der im Krankenhaus im Sterben lag. Und dieser Mann ist aber aus Versehen wieder gesund geworden und somit hat man mich gar nicht gebraucht. Es war das Riesenproblem, ja, die Gebetserhörung. Der hat gesagt, ja, ich kann Ihnen bloß die Kündigung schreiben, da haben Sie die Kündigung und ich zahle Ihnen 1 Monatsgehalt, das haben Sie auch gleich. Also auf Wiedersehen. Ich stand hilflos da, also wo ist dann der liebe Gott, der mir doch hilft. Und ich habe dann zufällig in meiner Enttäuschung gesagt, ja sagen Sie mal, können Sie mich denn nicht weiterempfehlen? Dann hat er sich besonnen und dann sagt er, ja, Sie würden eigentlich passen zu dem Herrn Präsident Krimminger. Ich wusste nicht, wer der Präsident Krimminger ist. Telefon ruft an, mit dem Krimminger da geredet und so weiter und hat mir das Begleitschreiben von dem Direktor mitgegeben und meinen Lebenslauf mit auf zum Präsident Krimminger. Ich bin der Straßenbahn hingefahren, 1/2 Stunde später war ich beim Herrn Präsident Krimminger. Der Herr Präsident Krimminger war der Präsident des Landesverbandes Landwirtschaftlicher Genossenschaften. Also es gab viele Genossenschaften und ich habe ja auch Landwirtschaft studiert, das hat gut geklungen bei diesen, in den Ohren von diesen Leuten. Und er hat ohne weiteres mich sofort eingestellt als Betriebsprüfer. So. Dann hatte ich einen Anstellungsvertrag als Betriebsprüfer, also Arbeitsbeginn morgen früh, Treffpunkt 7 Uhr Bahnhof Stuttgart. So. Und Sie bringen Übernachtungssachen mit in der Aktentasche, Sie kriegen dann noch Akten dazu und so weiter. Alles mögliche, ich habe nicht gewusst, was ich bin um 7 Uhr am Bahnhof gestanden. Ich komme um 7 Uhr zum Bahnhof Stuttgart, mein erster Arbeitstag. Da sind auch andere Leute, die alle auch irgendwo in irgendwelche Richtung fahren sind, kriegen eine Aktentasche. Das ist die Aktentasche der Fellack, hat sich heißt, eine Großbäckerei in Schwäbisch Hall, beschäftigt 200 Leute. Da sind die Akten drin und die Fahrkarte. Also fahren sie hin, machen sie Betriebsprüfung und da ist der ganze Plan, habe einen Zettel gekriegt. Und da stand drauf, dass 3 Wochen später dann die anderen Betriebsprüfer kommen zur Schlussbesprechung. Und ich soll also da die Betriebsprüfung machen. So. Keine Ahnung von nichts natürlich, da sitze ich da. Gut, ich bin im Zug gesessen und habe mal angefangen, die Akte studieren. Was muss ich denn machen, was macht ein Betriebsprüfer? Ja gut, war auch Empfehlung drin, in welchem Hotel ich übernachten kann. Dort bin ich hingegangen und habe meine Akte, ja was mache ich, jetzt studiere ich halt die Akte. Ich muss ja nicht am ersten Tag erscheinen, es langt auch nur das zweite, habe ich mir überlegt. Und irgendwann hatte ich Hunger, ging zum Mittagessen und in dem Haus selber war kein Mittagessen. Und wie ich also rauskomme, zufällig da eine Buchhandlung, Anleitung zur Betriebsprüfung, großes Buch, steht da im Schaufenster. Ah ja, natürlich, ich habe mir sofort das Buch gekauft und habe angefangen, ja gut. Jetzt habe ich anhand der Akte und anhand der Anleitung, habe ich dann 3 Wochen lang da Zahlen zusammengestellt und alles mögliche, was ich irgendwie prüfen konnte, habe ich geprüft. Und ich habe gedacht, so, das, was im Prüfungsbericht steht, das muss ja nachher in dem Prüfungsbericht auch drin stehen. Und dann kam also der Tag der Schlussbesprechung und da kam sogar mit dem Auto, kamen dann 3 Männer, erfahrene Betriebsprüfer, meine Unterlagen studiert und ein Riesentheater, so einen Krampf da und die haben also bloß geschimpft und also echt geflucht, das ist also, war nicht schön. Aber die Schlussbesprechung hat ja nicht stattgefunden an dem Abend, wie geplant, sondern die haben sich ein Hotel eingemietet, sind noch 3 Tage da geblieben, haben meine Unterlagen überarbeitet. 3 Tage später hatten wir dann die Schlussbesprechung, wie es geplant war. Und ich habe gedacht, naja, ob sie mich frischlos rausschmeißen oder was jetzt passiert, ich weiß nicht. Aber sie haben mich nicht rausgeworfen, sondern der Präsident Grimminger hat mich kommen lassen, hat gesagt, sie müssen noch einiges lernen und hat mich einem erfahrenen Betriebsprüfer als Assistent zugeschickt. Und so war ich mit einem anderen Betriebsprüfer unterwegs. Das war ein riesiges Abenteuer, was ich dann erlebt habe. Ich war immer unterwegs, Prüfungen von Betrieb aller Art, konfrontiert mit ständig neuen Problemen, ständig neue Erlebnisse, neue Aufgaben. Es war also ungeheuerlich, was in der Zeit da alles abgelaufen ist. Für mich wahnsinnig wichtig, weil ich habe das, was ich nicht hatte, Berufserfahrung, die habe ich dort bekommen. Aber wirklich stiefelstig. Ich erlebte große Mühlenbetriebe, was da alles war, Bezugs- und Absatzgenossenschaften, das waren das, was heute WNZ ist, diese WNZ-Läden und Verkaufshäuser, Genossenschaftsbetriebe, Wurst- und Fleischfabriken, Winzergenossenschaften, Landmaschinenfabriken, staatliche Großbetriebe für Viehzucht, Molkereien, Käsereien, Bäckereien, habe ich schon gesagt, und so weiter. Also alles, was so in Richtung Lebensmittelbranche kam, die kam, aber ich war an sich bestimmt, oder der Prüfer war bestimmt für die Großbetriebe. Es gab noch viele, viele kleine Genossenschaften, die ja die anderen noch geprüft haben, aber ich war da riesig unterwegs. Zum Heiraten war es aber ein unmöglicher Beruf, weil ich war ja nur unterwegs. Hier und da kam ich dann am Sonntag nach Hause und selbstverständlich besuchte ich dann meine Braut, die hat nie gewusst, wann ich komme. Und wir konnten eigentlich bloß beten, weil wir gesagt haben, eigentlich ist das nicht der ideale Beruf. Es ist nicht der Weg, den wir uns eigentlich vorbestellt hatten. Und einem Sonntag war ich in Stuttgart bei einer Schwiegermutter und wir beteten miteinander am Nachmittag. Ich glaube, die Schwiegermutter war gar nicht da. Und wir saßen da und beteten und ja. Und dann kam zufällig, überraschend, der Bruder meiner Frau, also der Schwager, damals ein Schwager, wir waren noch verlobt, und er hatte eine Sanitärgroßhandlung und einen Partner und mit dem also laufend Streit. Und der Mann kam extra nach Stuttgart gefahren, weil er hoffte, dass er uns trifft. Oder mich trifft und er sagt, du musst am 1. Januar zu mir in meine Firma kommen, ich gründe eine neue Firma. 1. Januar. Und er schilderte das in so schönen Farben, dass wir überzeugt waren, dass natürlich die Gebetserhörung, das ist der Weg. Endlich der Weg und wieder waren wir auf dem, dass wir Gott danken und ja, das ist der Weg. Die Besonderheit war, dass wir daraufhin dann, weil am 1. Januar sollte ich dort anfangen, dass wir unsere Hochzeit planten auf den 28. Dezember. Zur Kündigung hatte noch Zeit beim Landesverband, weil das wäre noch der 15. November, 6 Wochen vorher, Kündigungstermin. Ja, und da haben wir also die Hochzeit geplant, alles vorbereitet, stimmt's? Ja. Und ja, war alles ganz klar. Und da kommt also der Schwager dann und sagt, ich muss leider einen Rückzieher machen, das klappt nicht. Wir haben also wieder Vergleich abgeschlossen vor Gericht mit meinem Partner und ja, also es wird nichts. Und dann haben wir gesagt, ja gut, ja, dann muss ich eben mit dem Landesverband bleiben als Betriebsprüfer. So schwer es uns fällt, mal sehen, wie es dann weitergeht. Wir können also bloß weiterbeten. Und so hatten wir dann am 28. Dezember, wie geplant, unsere Hochzeit und sind dann auf die Hochzeitsreise gegangen nach Schwäbisch Gmünd in Haus Schönblick. Ich habe also bei meinem Landesverband 14 Tage Urlaub und hätte 14 Tage mal nichts tun. Und wir waren, also es war 28. Dezember, wir sind am anderen Morgen, 29. Dezember nach Schwäbisch Gmünd gefahren. Im Frühstück am 31. Dezember kommt mein Schwager angerast und sagt, du musst sofort beim Landesverband kündigen, es ist soweit, meine Firma muss gegründet werden, du musst sofort kommen und so weiter. Ja, es war also beim Frühstück und wir haben sofort Koffer gepackt und auf geht's, es ging los. Wir haben dann, oder meine Aufgabe war dann, mit ihm zusammen eine Sanitärgroßhandlung neu zu gründen, und zwar in Sindelfingen. So kamen wir dann nach Sindelfingen. Ich erledigte den ganzen Innendienst und die Verwaltung und die Auslieferung, also das ganze Organisieren. Mein Schwager besorgte den Außendienst. Er war der geborene Händler. Er war ein Mann, der voll in seinem Metier war, ständig unterwegs. Das hat ihm Spaß gemacht. Ich bin schier kaputt gegangen unterwegs. Der wurde irgendwie gesund unterwegs. Ich weiß auch nicht. Der kam wie vom Urlaub, wenn er zurückkam. Aber er hatte eine riesen Begabung im Verhandeln mit Kunden und Lieferanten. Der hatte unmöglichen Sachen fertiggebracht. Der fand Großaufträge und fand auch den Lieferanten und fand noch einen Sonderrabatt, den er rausgekriegt hat. Und das war die Wirtschaftswunderzeit, die gerade so ein bisschen angefangen hat. Unser Geschäft lief von Anfang an auf Hochtouren. War wahnsinnig. Wir verkauften Wasserleitungen, Abwasserrohre, Badeküchen-Einrichtungen. Und der Bedarf war nach dem Krieg ja durch die Luftangriffe riesengroß. Der ganze Schwarzwald hat man, ich sage, jeder Bauernhaus hat man ein neues Klo braucht und eine Badewanne und was weiß ich was. Das war so, irgendwie war da ungeheuer was los. Ich musste jeden Monat einmal, wir haben eine Filiale gegründet in Salzburg und in Zürich und da musste ich auch immer mal wieder hin. Und abends im Hotel musste ich übernachten. Der normale Mensch weiß auch nicht, was er abends tut, wenn er so unterwegs ist. Ich habe meine Steuerliteratur, Hobby, habe ich gelesen, alles was über Steuern irgendwo zu erreichen war, habe mich einfach interessiert. Das war immer das, ja, die Besonderheit. Aber es hat sich bereits so nach sehr kurzer Zeit hat sich gezeigt, dass meine Fähigkeit und die Fähigkeit meines Schwagers sich zwar bestens ergänzten, aber wir passten charakterlich. Es waren Gegensätze, wir passten irgendwie nicht zusammen. Und das Ding war auch nicht überbrickbar. Wir haben uns Mühe gegeben und wir beteten, was ist richtig. Gott hat uns einwandfrei dorthin gestellt auf diesen Platz. Wie soll es denn weitergehen? Irgendwo war halt eine Unzufriedenheit. Aber nicht der Weg, Wirtschaftswunder war ja nicht so, dass man sofort sich irgendwo bewerben kann. Es war nur nicht viel besser geworden. Es war ja im Grunde genommen positiv, dass ich da war. Zufällig ergab sich aber wieder eine Wendung in meinem Leben. Das Wort zufällig ist da schon immer das Wort Wunder. Gegenüber, abends habe ich die Post eingeworfen, im Postamt in Sindelfingen, und gegenüber dem Postamt war ein Haus und da stand Steuerberater drauf. Hat mich natürlich interessiert, was dort ist. Und aus diesem Haus kam einen schönen Tag sein Mann raus und ein junger Mann hat auch Post eingeworfen und ich habe gefragt, was er macht. Und er erzählt mir, dass er sich auf die Steuerberaterprüfung vorbereitet. Ich habe natürlich sofort gefragt, was sind die Bedingungen? Und er hat mir die Auskunft gegeben, Bedingungen sind 5 Jahre im Wirtschaftsleben und davon 2 Jahre in der Buchhaltung. Da haben wir überlegt, ja, passt so, mein ganzes Zeugnis, was ich hatte, mal zusammengestuft. Und als ich meine Zeugnisse dann auf der Zulassungsstelle bei der Oberfinanzstelle in Stuttgart vorgelegt habe, dann hat der Bewerbende, der hat sich hier immer gekannt, der hat gesagt, das ist ja ein echtes Wunder, was Sie da bringen. Ja, ich habe es nicht gleich kapiert. Natürlich, meine 5 Jahre Praxis im Wirtschaftsleben habe ich gerade zusammengebracht mit all den Zeugnissen, die man zusammengerechnet hat. Ich hatte die 2 Jahre Buchhaltung, die hatte ich durch 1,5 Jahre Betriebsprüfungszeit und ich hatte als Student öfters in einer Baufirma Lohnbuchhalter gespielt. Und die Besonderheit war das, dass dieser Chef dort mir immer, auch für die Kurzzeiten, immer ein Zeugnis aufgestellt hat. Der Mann hat gesagt, man weiß nie, wozu du deine Zeugnis mal brauchst. Ich schreibe dir grundsätzlich ein Zeugnis und hat er die ganze Zeit, wenn wir alle zusammenkriegen, dann habe ich meine 2 Jahre in der Buchhaltung damit zusammengebracht. Ich war praktisch Lohnbuchhalter in der Firma und nachher Betriebsprüfer. Also die 2 Jahre waren sauber beieinander. So. Damit war ich also zur Prüfung zugelassen. Nun, an dem Tag, wo ich dort war, als ich dann so die Hochfinanzdirektion, der Schlender so wieder durch, guckt mal so an, was da alles ist, ein riesiges Gebäude, ein Haufen Büros, was da wohl alles wohl gemacht wird, dann begegnen wir im Gang zufällig ein Bekannter. Wir staunen uns beide an. Es war ein Kriegsheimkehrer, also ein älterer Mann, der mit mir Betriebswirtschaft studiert hat, der mit mir beim Studium saß. Und er hat geschwärmt, er hat die Beamtenlaufbahn und sagt, Mensch, komm, bewerb dich doch gleich, ein toller Job. Gemütlich, Herr Was, Beamter, das ist eine Sache, Beamter sein und so weiter. War so richtig von alten Schlag und wollte mich da gleich überreden, dass ich am besten gleich zum Personalchef gehe und mich bewerbe. Und ich habe ihm erzählt, nein, ich habe mich beworben für die Steuerberaterprüfung. Er hat gesagt, du, das ist ja ganz unmöglich. Das können nur beste Fachleute, können die Steuerberaterprüfung bestehen. Auf meine Frage erklärte er mir dann, wir haben über 200 Bewerber für diese Prüfung, aber nur 40 dürfen bestehen. Und zwar, weil die Oberfinanzdirektion befürchtet eine Steuerberaterschwemme. Und es ist so, man hat die Prüfung, die Prüfungsaufgaben sind relativ leicht, aber man hat es so gemacht, bei der schriftlichen Beantwortung der Fragen muss man die Frage beantworten und alle die dazugehörigen Paragraphen aufführen. Und da die Leute dann so in den Besitz blättern müssen, wird nie einer fertig mit den Vielzahl der Aufgaben. Und der am meisten fertig hat, der besteht eben. So, Blättersuchen dauert so lange, dass die ganze Zeit kaputt ist. Er empfahl mir, meine Pläne unbedingt aufzugeben. Ja gut, wir waren wieder zu Hause und ich betete und plötzlich kam mir der Gedanke, eigentlich ist das ja eine Riesenlumperei. Da sind die Leute sehr pünktlich, sie wollen die Fragen sauber beantworten, dann gibt er also Antwort und dann guckt er ein paar Grafen, dass alles wirklich ist und dann bringt er nicht einmal die Hälfte fertig in den 2 Stunden, wo er in der Prüfung sitzt. Das Ding muss man was anderes aufziehen. Ich habe mir mal die Gesetze anguckt, das Einkommensteuergesetz war 150 Seiten damals noch, war wenig, mit allen Anleitungen. Umsatzsteuergesetz, das waren 52 Paragraphen Einkommensteuer und Richtlinien dazu. Umsatzsteuergesetz hat bloß 24 Paragraphen, aber auch noch für Richtlinien. Und das dritte Fach war Bilanzberichtigung. Als Betriebsprüfer hatte ich eine riesige Erfahrung in Bilanzberichtigung. Das habe ich ja bald 1,5 Jahre lang gemacht. Und Schnellrechnen war sowieso mein Metier, also habe ich gar kein Problem gehabt. Also habe ich die Gesetze auswendig gelernt. Schlicht und ergreifend ist das, kann man so weit, hat damals in meinen Kopf noch reingepasst. Das habe ich also reingepackt. Ich ging bei der Prüfung dann sofort von der ersten Sekunde ab auf Tempo, also Frage beantwortet, zack, 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 eine nach der anderen. Prüfungsergebnis wurde von der Prüfungskommission als Wunder bezeichnet. Es hat noch nie einer alle Fragen beantwortet, ich habe sie alle beantwortet. Ich war also absolut der beste Schüler, eine Sensation. Sogar der Oberfinanzpräsident hat mich dann begrüßt und mein Unglück war dann, dass er mit mir über die neuen Steuerprobleme reden wollte und davor hatte ich überhaupt keine Ahnung. Und da war ich etwas unhöflich, das hat er mir noch jahrelang später hat mir das vorgetragen, ich hätte ihn einfach stehen lassen. Ich habe gesagt, ich hätte eilig und ich muss leider weg und wollte, also ich konnte mit ihm ja nicht über Steuer diskutieren, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe zwar Prüfung bestanden, aber von nichts eine Ahnung gehabt. Ja, dann war es die Frage, ich war als Steuerberater zugelassen. Dann haben wir uns natürlich überlegt, was mache ich, soll ich jetzt weggehen? Dann haben wir gesagt, ja, eigentlich war es eine klare Führung, dass Gott mich in die Sanitärgroßhandlung hineingeführt hat. Und ich will, ob so schwer es auch manchmal ist, nicht gut aus der Schule laufen, ich weiß nicht, wozu es gut ist. Und somit war ich noch 2 Jahre in dieser Großhandlung noch tätig. Ich war insgesamt 6 Jahre in der Großhandlung tätig. Und im Rückschauen muss ich sagen, das war sogar richtig, weil als ich dann
mein Freiberuf anfing und Steuerberat anfing, da war das Wirtschaftswunder so weit fortgeschritten, dass die Nachfrage nach Steuerberatern riesengroß war und mein Start überhaupt kein Problem war. Das war also eigentlich der richtige Weg, rückschauend gesehen. Und ich habe vielleicht auch noch manches dazugelernt. Vor allen Dingen, ich war schon Steuerberater, habe viele Leute kennengelernt, habe mir schon überlegt, guck, was sind das für Firmen und was machen die und was macht der. Ich habe halt die Sache mit anderen Augen angeguckt. Das war absolut richtig. Ja, mein beruflicher Start war damit auch ein Wunder. Die neue Tätigkeit war ideal, nicht war ein Hobby, es war ja mein Hobby. Meinem Hobby nachzugehen, Steuerberaten, anderen Menschen zu helfen, wirtschaftliche Probleme zu lösen, dafür zu sorgen, dass ihre steuerlichen Pflichten nachkommen. Und rückschauend kann ich da auch da nur staunen, wie sich das entwickelt hat. Und wir freuten uns anfangs, meine Frau und ich natürlich, über den Erfolg. Ja, es ging vorwärts. Dann aber wurde mein Hobby so groß, dass wenn wir morgens miteinander den Bibellesezettel lasen, da hat meine Frau natürlich gemerkt, dass ich überhaupt nicht zuhöre. Ich war mit meinen Gedanken ja ständig bei meinen Problemen, die mich da beschäftigt haben. Die haben mich dann eigentlich Tag und Nacht so irgendwie verfolgt. Und meine Frau hat dann oft allein gebetet, weil ich gar nicht mehr mitgemacht habe. Meine Gedanken waren total blockiert. Wenn ich mir heute überlege, mit welcher Hingabe man ein Hobby betreiben kann, dann denke ich an die Zeit und welchen Stellenwert dann die Bibel und Jesus Christus dann überhaupt noch hat, eigentlich null. Ich kann ehrlich sagen, ich war ein Namenschrist geworden und meine Frau litt natürlich wahnsinnig unter dieser Entwicklung. Nun, es geht weiter. Meine Frau hatte mit unseren Kindern eine Freizeit mit den Eidlingern und der Eidlinger Schwestern in der Nordsee angemeldet. Und ja, Urlaub muss ich ja machen und das war recht und gut. Und so bin ich dann also mit in Urlaub gefahren mit den Kindern und meiner Frau. Und nun habe ich eine Besonderheit, ich bin ein Frühaufsteher. Ich bin um 4 Uhr morgens aufgestanden und studierte meine Steuerberaterbibel. Das Frühstück war um 9 Uhr. Und so hatte ich jeden Tag 5 Stunden für mein Studium. Die Steuerberaterbibel muss ich erklären. Jedes Jahr kam ein Buch Deutsche Steuergesetze raus, war so groß wie eine Bibel und hatte auch unter den Kollegen den Namen Steuerberaterbibel. Wenn man also ein Rechtsproblem hatte und man miteinander telefonierte, also lesen Sie nach, Seite 500 sowieso, Steuerberaterbibel, da steht genau der Fall und so weiter. Also, und das war auch, wenn man es aufgeklappt hat, war es wie eine Bibel. Breiter Rand für Notizen, fettgedruckter Gesetzestext, darunter Ergänzungen, Kommentare, irgendwas, Urteile, irgendwie, immer verschiedene Druck, alles mögliche. Also es sah aus, wenn man es aufklappt, wie Bibel. Und da habe ich also fest in der Bibel studiert. Nun waren es 2 Schwestern, eine der Bibelstunden kalte, eine jüngere der Kinderkalte. Und der bin ich eben dann aufgefallen, nicht? Wenn man um 4 Uhr morgens da ins Wohnzimmer sitzt und da Bibel liest. Und wenn einer Bibel liest, dann wird er normalerweise, ja, ich habe immer gesagt, ich bin so wie ein Heiligenschein, auf jeden Fall, er ändert sich ein bisschen, irgendwas ändert sich. Ich habe mich mit diesem Studium auch geändert, ich wurde immer verbissener und immer, wird immer schwieriger, habe also immer strenger geguckt. Und so ist dann diese Schwester dann einen schönen Tages leises zur Türe reingeschlichert, hat mal oben drüber geguckt und dann ein Aufschrei, fürchterlich, Sie lesen ja in der falschen Bibel. Ich habe ja versucht, das zu erklären. Nein, Sie lesen in der falschen Bibel. Und sie wollte keinerlei Kommentar, nichts, ich lese in der falschen Bibel. Und immer wenn ich ihr begegnet bin, ja, ich lese in der falschen Bibel. Es war also irgendwie nicht ganz einfach. Aber Gott sitzt im Regiment und auch eine solche Begegnung bringt uns ja zum Nachdenken. Und ich habe mir dann überlegt, ja, ich muss in der richtigen Bibel lesen. Ich habe also im Kalender, im Terminkalender, Freizeiten geplant, wo ich Bibel lesen wollte. Funktioniert hat das Ding nicht sehr gut. Es war für mich ein bisschen schwierig. Aber es ist mir eigentlich bis heute geblieben. Es kann mir passieren, wenn ich einen Krimi angucke im Fernseher, Sie lesen in der falschen Bibel. Oder wenn ich irgendein blödes Buch erwischt, dann klingt es da irgendwo im Unterbewusstsein, Sie lesen in der falschen Bibel. Dann schmeiße ich das Ding weg. Also das hat eine Wirkung, die eigentlich lebenslang hält. Leider weiß ich nicht, wer das war. Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht mehr. Ich habe also versucht, mich zu bessern und zu ändern. Das ist nicht ganz gelungen, aber ich kam auf eine Idee. Ich habe mir überlegt, ich könnte den Zehnten geben. Das hat aber nicht funktioniert, weil ich mich an allen möglichen Dingen beteiligt habe. Und das war im ersten Jahr kein Gewinn, sondern oft Verlust und alles Mögliche. Dann habe ich mir überlegt, 10% meiner Mitarbeiter, ich habe 30 Mitarbeiter bereits gehabt, die müssen kostenlos für christliche Werke arbeiten. Gut, der erste Großauftrag war der Karl-Ernst Wiedmann, der die deutsche Indianer-Pioniermission gegründet hat. Da haben wir dann kostenlos die Buchhaltung gemacht. Und es kamen viele, viele Vereinsgründungen hinterdrein. Eines ist bekannt, ich habe in Vereinen gegründet. Ich war dann ein Jahr Mitglied des Vereines, bis die Sache gelaufen ist. Und da bin ich grundsätzlich ausgeschieden, weil ich wollte keine Zeit haben. Der einzige Verein, in dem ich hängen geblieben bin, das ist die Operation Mobilisation. Da bin ich also heute noch im Vorstand und werde geführt und eingeladen und komme nie, weil ich keine Zeit habe oder schwer krank war. Aber ich bin immer noch drin und muss jetzt leider, oder ja, muss auch wieder hingehen natürlich. Also ich habe bei der OM, das habe ich ja gesagt, ich habe den OM-Schiffsverein gegründet, ich habe das Schiff gekauft und war lange Zeit dort also in gewisser Weise sehr wichtig. Einer der Aufträge, wo ich auch noch weiß, heute, der war sehr interessant, das war der Pastor Wurmbrand. Der Mann war, ich glaube, 15 Jahre oder auf jeden Fall Jahre, viele Jahre lang eingesperrt in Rumänien und kam raus. Und ich habe für ihn einen Verein gegründet, Verein der Märtyrerkirche. Und da ist also sehr viel gelaufen. Und ich hatte schon einschlägige Erfahrung, sodass ich dann sofort eine zweite Akte angelegt habe. Eine Akte, wo nichts drinsteht oder nicht viel oder nicht das drinsteht, was andere Leute interessiert. Und prompt kam dann auch vier Mann von der Kriminalpolizei, entweder Hausdurchsuchung oder sie geben uns die Akte. Aber die Akte war gut vorbereitet, habe mit Freude weitergegeben. Und dann habe ich noch gemerkt, wie einer mit dem anderen Russisch redet. Dann habe ich also gewusst, dass immer die Russen ins Haus kommen. Und dann habe ich die Akte noch einmal hergerichtet für den nächsten Fall. Der nächste Fall kam dann, das waren dann die deutsche Kriminalpolizei, wo die auch die Akte beschlagen haben. Und dann habe ich aber gesagt, ja, ihre Kollegen waren schon da und haben da alles abgeholt. Und habe denen erklärt, und wie die waren und was sie gesagt haben und so weiter. Und da sind sie wieder gegangen, die haben dann nichts mehr beschlagen haben. Also interessant, und der Wurmbrand ist nach Amerika ausgewandert. Also weiter weg von den Russen. Es war für ihn ein bisschen schwierig. Aber man hat so seine Erfahrung da gemacht. Ich habe in der Zeit dann von Winrich Schäffbuch und Rolf Schäffbuch haben wir auch viele, sagt meine Frau, ich übertriebe, also eine Menge, auf jeden Fall Leute gebracht, die in Not kamen, aus irgendwelchen Gründen, die man dann kostenlos beraten hat. Und es war also manches, was da so eben durchlaufe ist. Und ich habe tatsächlich, als ich später dann mein Büro verkauft hat, hatte ich ein Riesenproblem. Ich konnte alles abgeben und allem waren sie interessiert. Aber nicht an dem allem, was da drei Leute tatsächlich gemacht haben, das alles kostenlos lief. Ich hatte dann das Problem, dass ich das also gucken musste, wer das übernehmen kann, als ich mein Büro aufgegeben habe. Okay. Ich war restlos überlastet. Ein Arzt, mit dem ich befreundet war, hat mir erklärt, du kannst so nicht mehr lange weitermachen. Und zwar, das Schlimme war dann, ich hatte so viel am Hals, dass wenn schwierige Probleme kamen, die ich in Ruhe machen musste, blieb mir nur noch der Sonntag. Und was ich am Sonntagabend nicht fertig hatte, das lag dann nochmal eine Woche. Es war also irgendwie nicht mehr möglich. Und der Arzt hat gesagt, das geht mir gut und ja, was soll ich aber machen? Nun muss ich wieder sagen, dass Gott mit mir unendlich gnädig war. Man muss sich vorstellen, das Normale in so einem Fall wäre ein Herzinfarkt oder ein Gehirnschlag oder irgend sowas. Und das ist nicht passiert, sondern auf eine ganz komische Art hat Gott mich aus der Sache herausgezwungen. Eines Nachmittags hatte ich einen Termin in Stuttgart. Ich wollte gerade losfahren, um den Termin wahrzunehmen. Kommt ein Telefonanruf aus Stuttgart. Sie muss dringend mit Ihnen besprechen, können Sie nicht und so weiter. Ich sage ja. Ich habe eine Besprechung, wenn ich fertig bin, komme ich heute Abend vom Rückweg nochmal bei Ihnen vorbei. Hatte meine Besprechung in Stuttgart. So, und dann saß ich in Stuttgart. Ich wusste, dass ich jemanden besuchen sollte, aber ich wusste nicht mehr wen. hatte keine Ahnung mehr, wer war das. Anrufen im Büro konnte ich auch nicht, weil es war nicht über die Zentrale, war nichts registriert worden. Es war bloß in meinem Kopf und der hat nicht mehr funktioniert. Am anderen Tag hatte ich eine Besprechung, war irgendeine größere Sache und die war morgens um 8 schon. Und wir sind auseinandergegangen, ich muss einen Antrag stellen, das Finanzamt, also einen Brief diktieren. Und dann kamen Telefongespräche, Mitarbeitergespräche und so weiter. Um 11 Uhr war ich soweit, ich nehme mein Diktiergerät und diktieren. Ich muss was diktieren, ich muss nicht mehr was. Und dann bin ich zu meiner Sekretärin und sage, wir warten heute Morgen bei mir. Der und der, also Akte her, Akte studiert, ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich wusste nicht mehr. So. Am Nachmittag habe ich dann einer meiner Mitarbeiter, einen bisschen schwierigen Fall, habe ich gesagt, komm, wir wollen miteinander besprechen, habe ihm da erklärt, das ist so und das ist so. Und der sitzt da und guckt mich da immer mit riesen Augen an. Da sagen sie, was haben Sie denn eigentlich? Da sagt er, Sie, das haben Sie mir alles vor 2 Tagen schon einmal erklärt. Ich hatte mein Kurzzeitgedächtnis, also irgendein Teil des Kurzzeitgedächtnisses einfach, war nicht mehr da. Ich konnte mein Büro nicht mehr weiterführen. Ich musste praktisch ständig eine Sekretärin, zwar eine Steuerberaterin, habe ich mitnehmen müssen, dass sie alles aufschreibt, was wir besprechen. Es war alles dann immer durch 2. Es war also wahnsinnig hinderlich und war wahnsinnig schwierig. Und mir blieb nichts anderes übrig, als nach Käufer zu gucken, mein Büro zu verkaufen. Zufällig, und das ist wieder ein Wunder, habe ich sehr schnell 3 Wirtschaftsprüfer gefunden, die mir das ganze Büro auf einen Sitz abgekauft haben. Und damit war ich frei. Und der Arzt hat gesagt, ja, also da gibt es nur eines, du musst aufs Land gehen, du musst dich erholen, du musst zur Ruhe kommen. Ja, nun, ich habe mich gleich, also gut, nochmal in der Hobbylandwirtschaft. Also, die Hobbylandwirtschaft hat mich nach Hirlingen verschlagen, Hirlingen heißt Tübingen, da hatte ich dann ein paar Äcker. Und ja, da haben wir dann also ein bisschen Landwirt gespielt. Da bin ich dann mit meinem Schlepper hinaus, also da hatte ich Weizen säen wollen und da war mein Weizen aus. Ja gut, dann habe ich zuerst Weizen gekauft, habe meine Sämaschine wieder gefüllt und habe meine Weizenäcker säen wollen. Dann waren die alle schon angesät. Dann habe ich kapiert, ja Mensch, ich habe die vor Tagen schon und ich wusste nicht mehr. Also, was macht man? Ich habe mir also dann ein Ringbuch angeschafft und habe dann morgens hin aus dem Bibellesezettel eine Bibelstelle und dann, was will ich alles machen an dem Tag und dann alles, was ich gemacht habe, abhaken und dann immer, wenn ich irgendwas getan habe, Buch rausgucken, was habe ich getan, aha, was habe ich gestern getan. Die Folge war, dass in Hirlingen dann gesagt haben, das muss ein Heiliger sein, immer wieder was tut, dann liest er 30 Minuten im Gebetbuch. In seinem Gebetbuch liest er dann, was weiß ich. Und in Wirklichkeit habe ich mein Hirn langsam wieder trainiert. Und es kam dann langsam auch so nach einigen, ja, hat Jahre gedauert. Erst nach 3 Jahren war ich noch halbwegs wieder normal. Und dann haben wir das alte Bauernhaus ausgebaut und haben dort Ferienhäuser gemacht und hatten Freizeiten. Wir hatten dann 40 Betten und haben dann also bis vor einigen Jahren dann dort 40 Betten gehabt und ständig in Freizeiten. Und da war dann meine Frau dann voll da. Ja? Okay. Jetzt muss ich aber noch was ganz Besonderes, ein Wunderchen erzählen. Das ist schön, Google. Ein besonders Wunderchen, das dazwischen reinspielt, und das ist an sich sehr wesentlich. Ich hatte kurz vor dem Verkauf meines Büros, ich hatte mancherlei Dinge, ein Mandant, eine Fabrik, die Profiliermaschinen machte, also herstellte, der ging in Konkurs. Und der Weg war mir schon klar, dass es in Konkurs geht. Ich habe gesagt, komm, machen wir Auffangfirma. Wir gründen eine Profilierfirma, weil das Profile waren gefragt, offensichtlich, weil sonst wäre dem sein Geschäft nicht so gelaufen. Und da habe ich eine Profilierfirma für den Mann gegründet, die habe ich Profilmetall GmbH getauft. Und habe 4 Leute eingestellt. Und mit diesen 4 Leuten habe ich das Ding anlaufen lassen. Und ich war schon, wenn man kurzzeitgedächtnis Schwierigkeiten gehabt dann und wollte es übertragen auf den Mann, auf seinen Sohn. Na, der Sohn sagt, du, ich sehe nicht ein, zu seinem Vater, ich sehe nicht ein, dass wir uns mit den Mitarbeitern darum ärgern. Ich will nichts mit Arbeitnehmern zu tun haben. Ich unterschreibe nicht. Und der Vater hat noch nicht unterschrieben und damit hatte ich eine Profilmetall GmbH. Jetzt hatte ich bei der Bank noch Kredit aufgenommen, da habe ich notfalls, weil der im Konkurs war, ja die Wirtschaft übernommen. Ich saß also drin, konnte also nicht umsteigen. haben wir das Ding weiterlaufen lassen. Ja, und das Einzige, was ich tat, ich bin von meiner Landwirtschaft immer sonntags zu meiner Frau gefahren. Montags war ich da, Dienstag früh bin ich bei der Profilmitteilung, alle Zahlungen unterschrieben, bin ich wieder. Die Kerlchen hat natürlich gemerkt, die Firmen, dass ich nichts mehr weiß, weil ich an mich nichts erinnere, wenn die mir was gefragt haben, ihr war nichts wissen wollen. Und somit haben die geglaut und gestohlen, was irgendwie ging. Die haben eine zweite Firma nebenher gemacht. Und ich habe es dann erst nach 3 Jahren langsam kapiert. Da kam dann etwas Besonderes. Ich habe den Licht im Osten kennengelernt. Und die hatten das Problem, dass sie einen Bus, also einen Lieferwagen umbauen wollen, zum Osten fahren. Und das haben wir dann bei der Profilmetall umgebaut. Und ich habe diese Leute, die nach Osten gefahren sind, sind alle Angestellte gewesen der Profilmetall und haben von der Profilmetall die Erlaubnis gekriegt, mit einem firmeneigenen Wagen Urlaub zu machen im Osten. Und somit musste ich dann laufen zur Firma Profilmetall. Und dabei habe ich langsam kapiert, dass da einiges nicht funktioniert. Und habe dann zufällig gesehen, weil ich einen Juden, den ich gut kannte, aus meiner Ströberater Zeit, ein Obergauner, der war im Hof und hat Schrott bezahlt. Und ich habe gesehen, was er da zahlt und bin dann rein und habe den Mann frischlos rausgemissen. Habe erst rausgemissen. Und nachdem die wussten, dass ich mit dem Juden Kontakt habe, der da ständig irgendwie was kauft, dann haben sie Angst gehabt, dann hat einer noch gekündigt, weil er Angst hatte. Und hier laufen die Leute dann ersetzt und somit hatte ich plötzlich eine Firma, eine neue Firma, die funktioniert hat. Es war aber das Riesenproblem für mich, ich war 62 Jahre alt, soll ich die Firma weiterführen? Mit 62 tut man eigentlich immer so gern. Und da war also wieder ein Problem, man könnte doch darum auch beten. Und das haben wir getan. Und es gab zufällig einige Besonderheiten. Hatte ich einen Acker im neu erschlossenen Gewerbegebiet in Hirlingen. Dann war also überlegt, ja klar, das Ding muss nach Hirlingen, da habe ich weniger Zeitverlust und so weiter. Und gleichzeitig kam aber zufällig die Stilllegungsaktion der Landwirtschaft, die Überproduktion der Landwirtschaft. Der Staat hat mir erklärt, du brauchst keine Landwirtschaft mehr machen. Dann zahlen sie eine Prämie, du musst bloß eine Landschaftspflege machen. War für mich einfacher. Dann haben wir das Ding alles stillgelegt und dann war ich also praktisch dann wieder in der Profilmetall. In Eitlingen damals noch, in Miede, 400 Quadratmeter groß. Dann haben wir uns überlegt, ja, wie baut man denn? Dann haben wir uns überlegt, wie man so Halle baut. Also natürlich mindestens doppelte, 800 Quadratmeter. Und der Architekt hat mich falsch verstanden, hat gleich in blauen Zeichen über 1600 Quadratmeter. Und da habe ich mal so einige Sachen besichtigt und dann war es nachher 2500 Quadratmeter. Das haben wir gebaut. So. Da waren wir, und jetzt kommt das besondere Wunder an der Sache. Ich habe also dann 2500 im Bau gehabt und bei einer Baubesprechung rede ich zufällig zu dem Mann, zu dem Bauunternehmer und sage, sagen Sie mal, was wäre, wenn Sie das Ding da verdoppeln würden? Der guckt mich riesig an und sagt, oh Sie, das wäre die Rettung für mich. Und dann sage ich, so und das. Dann sagt, ich habe keinen Anschlussauftrag, ich muss meine Leute praktisch 4 Wochen zu Hause halten, es tut mir gut, wenn die da rumlungern und kein Geschäft haben und womöglich laufen wir noch ein paar gute weg. Das geht nicht. Wissen Sie was, wenn Sie verdoppeln, dann machen wir so, die Maschinen sind schon da, die kosten nichts. Die Leute muss ich sowieso bezahlen, die kosten auch nichts. Sie zahlen mir praktisch das Baumaterial. Der Preis, den ich jetzt gemacht habe für 2500 Quadratmeter, erhöht sich um 30% und ich mache das doppelt so groß. So, aber gut. Dann habe ich halt eine Halle gebaut mit 5000 Quadratmeter. Man muss sich überlegen, ich war ja eigentlich hirnverrückt. Eine Firma, wo 6 Leute, dann 2 Hilfsarbeiter noch eingestellt worden sind, sind 6 Mitarbeiter und ich baue eine Halle mit 5000 Quadratmeter. Wer sich das vorstellen kann, was das für Flächen sind, das sind ja schon komisch. Ich habe nicht gewusst, dass ich damit fürs nächste Wunder eigentlich die Vorbedingungen schaffe. Und das Wunder ist an sich sehr leicht und sehr einfach erzählt und nicht so besonders oder so andersartig, dass also jeder Industriemann, der kann also bloß sich wundern. Wir hatten etwa, es waren 4 Wochen vor dem Umzug mit 6 Mann war überhaupt nichts, hatten wir eine Lieferung in die Schweiz nach Zürich. Es war eine Hausfassade und an der Maschine war die Hydraulik hat nicht gestimmt, hat nicht sauber abgeschnitten, war krumm. Ich habe es nicht gewusst vorher, auf jeden Fall war es krumm. Und da kommt dann ein Anruf aus Zürich. Hier, Montana AG, ich bin der Direktor der Profilierabteilung. Sie haben uns Schrott geliefert, auf jeden Fall. Sie bekommen von unserer Rechtsabteilung ein Schreiben über unsere Schadensersatzansprüche. Punkt. Da war also Kreuznach, da habe ich nichts gewusst, aber das war der Anruf. Ich denke, ja, das wird heiter. Schadenersatzansprüche, was ist denn passiert, was kann ich denn machen? Ja, erkundigt, klar, wir haben festgestellt, das Ding hat krumm abgeschnitten. Ja, gut. Eine Woche später ruft der gleiche Mann wieder an und sagt, Sie, ich bin mit meinem Generaldirektor bin ich in Stuttgart zu einer Besprechung. Wir kommen morgen um 10 Uhr zu Ihnen in Ihre Profilmetall und da wollen wir über die Reklamation uns unterhalten. Da denkt er, das ist ja schon furchtbar. Jetzt kommt schon der Generaldirektor einer großen Firma zu mir wegen einer Reklamation. Was kann auch das werden? Ich wusste, es war meine erste Reklamation und ich habe nicht gewusst, was ich da machen muss, wie das ablaufen soll. Die sind also miteinander gekommen, Schweizer Auto, natürlich, toll, Schweizer Dialekt, war alles sehr nett. Und das Besondere war, der Generaldirektor war sehr freundlich, das sind die Generaldirektoren, und der andere war sehr grimmig, war also komisch. Und ich habe gleich gesagt, ach, gucken wir doch unsere Produktion an. Und dann haben wir uns die Produktion angeguckt. Ja, nichts. Und dann sind wir also in mein sogenanntes Chefzimmer. Im Chefzimmer lagen die Pläne, an den Winden hängen die Pläne und so weiter und so fort. Der Direktor dort, sagen Sie mal, ja und so weiter, und dann musste ich Ihnen erklären, dass wir da eine Halle bauen. Ja, ist die nicht so groß? Ja, was kommt da alles? Ja, dann habe ich gesagt, ja gut, die Vergrößerung der Firma, das mache ich dann später. Ich ziehe halt um mit meinen 6 Mann. Dann hat der Generaldirektor, der sagt, also, das müssen wir, das Hirlingen, das ist, geht Richtung Schweiz, da müssen wir sofort hin. Bin ich jetzt rausgefahren, die hinter drei, haben sie also die Halle da anguckt. Ja. Also, dann ist alles klar, auf Wiedersehen. Haben mich stehen lassen. Da bin ich gestanden. Keiner hat von der Reklamation geredet, sondern bloß das Ding anguckt. Ich hab gedacht, naja, was soll ich machen? Haben sie umgezogen mit den 6 Mann. Also, von 400 Quadratmeter auf 5000, muss ich vorstellen, sind 10%. Man muss da so irgendwo das Zeug ein bisschen weit verteilen, damit es nicht so leer aussieht. War schon ein bisschen komisch. Dann kam wieder ein Anruf, und zwar dieser Generaldirektor. Das war etwa 4 Wochen nach dem Umzug. Und er bat mich sehr freundlich und sehr lieb, dass ich mit meinem Meister die besuche in Zürich. So, da bin ich dann also zu der Montana AG in Zürich gefahren und bin dann da bei dem empfangen worden. Und dann, so langsam habe ich dann kapiert, was los ist. Die haben eine Profilierabteilung gehabt in der Fabrik mit 20 Mann, Profiliermaschinen, und haben Hausfassaden profiliert. Und der Vorschlag war, dass ich die ganze Firma übernehme und bei mir das Ding mache. Wir waren uns dann sofort handelseinig und eine Woche später bereits sind dann 40 Lastzüge mit Hänger vorgefahren, den ganzen Umzug von der ganzen Fabrik. Und eine Montagefirma hat mir das sogar alles aufgebaut, alles sofort produktionsfähig. Ich muss noch 20 Leute einstellen und ich habe einfach pro Laufmeter bezahlt bekommen und muss dafür die Organisation machen, die Leute. Das Ding ist bestens gelaufen und Gewinn war auch da. Und ich habe von dem ganzen Gewinn dann Maschine gekauft und nach 2 Jahren habe ich 50 Leute beschäftigt. Also, ja, wunderschön. Ein kleines Wunderchen war auch noch, über das denke ich öfters nach. So in vielerlei, was dann so über den Schreibtisch lief, bekamen wir ein Angebot aus England über russische Bibeln. Mit Licht im Osten war ja schon bekannt. Und ich sagte zu meinem Einkäufer, ah, wissen Sie was, fragen Sie mal Angebot und so weiter. Und dann haben wir für eine relativ große Summe russische Bibeln gekauft. Es war ein Lastzug voll, also ein Motorwagen mit Hängern, Haufen Paletten, die haben alle eingelagert, russische Bibel. Was mich bewegt, ist eigentlich, ich habe mich überhaupt nicht darum gekümmert, die sind abgeladen worden, meine Leute sind abgeladen, staunen sie. Meine Tochter hat Urlaub gemacht in Ungarn und die kam wieder und hat dann ein paar Missionare dann mitgebracht, die mit so alten Auto gekommen sind, die haben zuerst Auto repariert und dann Bibeln reingeladen und so sind die Bibeln innerhalb von 2 Jahren Richtung Russland gegangen. Was mich bewegt, ist eigentlich die Frage, ich habe eigentlich nichts getan und denke, oft liest ja auch irgendwer. Ist schon komisch, wenn man so Bücher dann verschenkt, ist das immer komisch. Wer liest sie denn? Wie geht es? Man hat keine Beziehung dazu. Vielleicht hat man was Gutes getan, ich weiß es nicht. Wissen, das ist ja mein Problem, wo ich die Schwierigkeit habe, Ihnen das so darzustellen. Ich tue eine Riesengeschichte jetzt erzählen von Wundern und habe gleichzeitig das mein Problem, dass ich sage, warum ist Gott mir so gnädig? Ja, es gibt doch Leute, die nur Unglück haben. Und dann fragt man sich, warum lässt Gott das zu? Die Warum-Frage, die doch immer mal wieder kommt in allen möglichen Dingen. Bei mir kommt die Warum-Frage, warum ist Gott mir so gnädig? Ich habe es nicht verdient, die Grundsubstanz ist eine Katastrophe und das, was ich tue, ist eigentlich auch nicht so besonders. Also, dass Gott immer so gnädig weitergeführt hat. Und ich bin dann mit dieser Profilmetall in das Generationsproblem reingekommen. Es kam die Globalisierung der Wirtschaft. Meine Tochter war schon in der Firma, schon bei den Bibeln, das war noch positiv, aber es waren ständig Missverständnisse zwischen Alt und Jung. Auch meine Kunden, mit denen ich gut verstanden war, waren alt. Die verstehen sich nur mit der Jugend, das ist nämlich auch ein Generationsproblem. Und das Ding wurde immer schwieriger. Und ich habe das in dem Zeugnis dann in Eidlingen im Zelthaus, habe ich ja gesagt, was dann kam, war ein Berater, der es fertig brachte, das wieder so ein bisschen in Ordnung zu bringen, dass die Firma wieder anfing zu laufen. Und die haben jetzt heute 60 Leute beschäftigt, auch Schwierigkeiten, die wirtschaftliche Lage ist also vollständig anders wie damals. Aber ich stehe da und staune über die Gnade, die Gott mir gegenüber gibt, die ich eigentlich nicht verdient habe. Ich habe schon oft gedacht, der Kallert hat gesagt, wenn wir mit der richtigen Brille anschauen, dann werden wir Gott sehen und dann sehen wir die Wunder. Ich liege es an meiner Brille, dass ich auf Wunder warte, irgendwo so im Unterbewusstsein und dann auch Wunder passieren können. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur eins, dass ich eigentlich unverdient und ohne meine Leistung immer irgendwo irgendetwas passiert. Oder meine besondere Leistung, ich soll ja sagen, im richtigen Moment mich bewegen, kann ja sein, aber es passiert immer wieder was. Und so ist es also gegangen. Ich habe eigentlich einen besonderen Schluss. Ja, es ist mir dann noch etwas in diese Richtung passiert, wo ich sehr darüber nachdenke. In dem Dorf Hirlingen, das Dorf Hirlingen ist ja ein katholisches Dorf. Es gibt jetzt natürlich, die haben es noch gar nicht gemerkt, die Leute so neu reingeschmeckt, es sind einige Evangelische dann reingekommen. Ich war der erste Fremde, der reingekommen ist. Und ich bin dann vor 3 Monaten etwa, mal auf der Straße gegangen. Da wurde von einem Mann angesprochen. Also ich bin jede Woche einmal bei der Profilmetall in der Regel. Und der spricht mich an. Und sagt, ich habe Ihr Tonband gehört von den Wundern, die Gott für Sie getan hat. Ich bin auch Geschäftsmann und habe Schulden, die mich bedrücken. Jetzt hat meine Frau, ich habe im Zelthaus mal einen Vortrag gehalten, das war vor 2 Jahren, wo ich über große Wunder geredet habe. Und zwar bin ich als Steuerberater mit einer Betrügerbande zusammengekommen und die haben durch Bundfälschung es fertiggebracht, dass ich eine Haftung von 6 Millionen hatte. Und die Kreissparkasse, die wollte mich dann eben voll kaputt machen, oder die Gangster da sowieso. Und wir haben miteinander gebetet. Wir waren bei einer Freizeit beim Chefbuch. Mit Gott rechnen wie mit Zahlen war das Thema der Freizeit. Und wir haben gebetet. Meine Frau hat gesagt, wie Daniel auf den Knien 3 Mal am Tag. Ich mache das dann mit einem gewissen Widerwillen. Meine Frau, die bringt mich dazu. Und am Schluss habe ich sogar geglaubt, dass ein Wunder passiert. Und tatsächlich, der Obergangster hat dann tatsächlich am Schluss die Schulden bezahlt. Das, was er betrogen und gemacht hat und mir aufgehängt hat, hat er bezahlt. Das Wunder ist passiert. Ich bin frei geworden aus den 6 Millionen Schulden. Jetzt hat dieser Mann dieses Tonband und sagt, ja, wie ist es? Er war katholisch und deshalb fragt er, wie viel Ave Maria haben Sie am Tag gebetet? Ja, ich stehe da, was, sie war überrascht und sagt, ich habe überhaupt noch nie ein Ave Maria gebetet. Ja, sagt er, na klar, dann haben Sie Vater Unser gebetet. Wie viel Vater Unser am Tag haben Sie gebetet? Wir haben auch kein Vater Unser gebetet, sage ich. Wir haben zu Jesus Christus gebetet, dass er uns hilft. Ja, dann haben Sie Gott gedient. Sie waren jeden Tag in der Frühmesse, in der Hauptmesse, in der Nachmittagsmesse und noch in der Spätmesse. Total hilflos stehe ich da. Ich war hilflos und dann sind zwei andere, zufällig, die er auch kannte, auf ihn zukommen und haben gesagt, komm, geh mit und so weiter. Er hat ja seine Antwort gehabt, ich habe zu Jesus Christus gebetet, das hat ihm offensichtlich gelangt. Ich war bei der Messe. Aber für mich war es natürlich eine Riesensache zum drüber nachdenken. Für den katholischen Menschen oder auch im Altertum oder immer, war die Teilnahme an der Messe Gott dienen, Gottesdienst. Das Wort Gottesdienst kommt ja her, man dient Gott. Und in der Bibel steht auch so ein bisschen was in die Richtung vielleicht drin, dass wir Gott dienen. Die Schwierigkeit ist bloß, dass man bei Leuten, die sich gar keine Mühe geben oder keinen Verstand haben, die hocken in die Kirche rein, schlafen und dienen dann Gott, wenn sie halt anwesend sind, also die Zeit absitzen. Ich heiße da Gott dienen. Es ist schwierig. Ich bin nicht katholisch, aber ich kenne durch vielerlei Begegnungen dieses Denken der Katholiken und ich weiß, dass mit dem Dr. Kramer, der dort mal Priester war in Hirlingen, den haben sie dort in Straf versetzt, weil er ein sehr hübscher Mann ist. Das war ein bisschen ein Problem für ihn. Da habe ich darüber diskutiert. Ich habe gesagt, in eurer Kirche ist ein Problem. Ihr betet zur Maria, ihr betet zu allen möglichen Heiligen. Und wo bleibt Jesus Christus? Er sagt, ja, Jesus Christus jeden Tag in der Eucharistie, in der Messe, kommt Jesus Christus persönlich zu uns in die Kirche. Das heißt, die Vorstellung des Katholiken, und er kann sagen, du hast Gott gedient, du warst in der Messe und so weiter. Ist ganz egal, was er denkt, aber für mich kommt die Frage, wo habe ich in meinem Leben Gott gedient, ehrlich, anständig? Und da muss ich sagen, ich weiß nicht. Wenn ich mir das Recht bei der Wunder überlege, dann habe nicht ich Gott gedient, sondern Gott hat mir gedient. Das ist doch das Komische an der Sache, dass Gott einem Menschen dient, der ihn zwar, ja, der ihn sucht, aber doch mit einer gewissen Unfähigkeit und mit einer gewissen Hilflosigkeit. Und in der Steuerberaterzeit, ich war mit Sicherheit ein Namenschrist, in der Zeit, in der Bibel steht vom breiten und vom schmalen Weg. Und ich habe eines begriffen, auf diesem breiten Weg gibt es einen riesigen, schönen, wunderschönen christlichen Bürgersteig. Und ich würde behaupten, dass von den sogenannten Christen und gläubigen Leuten ein Großteil sich dort bewegt. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit und gar nicht merken, wo sie sind. Und bei Frage ist, wo bin ich? Ich suche Jesus Christus und bin jetzt so froh gewesen, dass ich im Alter noch frei geworden bin und im Alter noch in den Bibelkurs gehen kann nach Eidlingen, dass mir das noch vergönnt war und dass ich irgendwo anfange, mich nach Jesus Christus auszustrecken, dass ich, wenn er wiederkommt, ihm mit Freuden entgegengehen will. Und doch irgendwo, ich habe ihm zu wenig gedient. Das ist mein Problem und vor dem stehe ich. Und damit kann ich eigentlich enden und will sagen, ich will mir Mühe geben. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Amen.
Aber bald eine neue Kassette.
So. Also, es ging so, dass ich einen Anruf bekommen habe. Wir haben noch Zeit, dass es ganz vorne anfangen kann. Wir waren in England im Urlaub und dort haben wir in London einen Mann kennengelernt von der Mitternachtsmission in London. Das heißt, er hat uns aus London herausgeleitet und ich vorne rausgefahren, 50 Kilometer weit, dass wir aus London rausgekommen sind. Und dieser Mann ruft mich an in meinem Steuerberatungsbüro. Hier ist Arthur Coe, so hat er geheißen. Ich will Ihnen sagen, oder er hat es auswendig gelernt, gesagt, Jesus Christus braucht einen Steuerberater, rufen Sie die und die Telefonnummer an. War eine Telefonnummer aus Heilbronn und hat aufgelegt. Und ich habe gedacht, naja, gut, rufe ich mal dort an. Ich habe angerufen, die Heilbronner Nummer. Und dann meldet sich da einer, hier ist der Fritz. Ja. Dann habe ich gesagt, also guten Tag, Herr Fritz, ich habe gerade einen Anruf bekommen. Jesus Christus braucht einen Steuerberater, was soll ich machen? Ah, das weiß doch ich nicht. Ja. Dann habe ich dem einen Brief geschrieben und ich habe einen Anruf gekriegt, der Mann heißt Arthur Poh, Jesus Christus braucht einen Steuerberater. Sollten Sie die Steuersorgen von Jesus Christus etwas erfahren, geben Sie mir bitte Nachricht, Punkt, Freunden, Grüßen ihr und so weiter. Den Brief habe ich fortgeschickt. Und dann ist 4 Wochen später, kam wieder ein Anruf. Und wieder, Jesus Christus braucht einen Steuerberater, und hat er Englisch heute gesprochen, aber ganz langsam, so dass ich es verstanden habe. Und es war ein Rechtsanwalt aus Amerika, der hat angerufen vom Flughafen Echterdingen und kam dann mit dem Taxi angefahren. Meine Frau war da, die kann gut Englisch, das war ideal. Und hat mir klar gemacht, dass sie ein Schiff kaufen wollen für Missionszwecke. Und so weiter. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, ich gründe sowieso christliche Vereine, da gründen wir einen Verein, brauchen wir 7 Leute dazu. Und wir gucken, dass wir das Schiff kaufen. Und so kam das. Und dann kam er also zum Friedrich Hensler zur Sitzung. Und dann war es die Sache, wir haben einen Verein gegründet. Verein Gute Bücher für alle, um das Schiff zu kaufen. Und dann war ein Termin, da kamen also Schiffsmakler aus England, Riesenpläne. Und wir waren bald 30 Leute, alles bei dem als Neipass, die 30 Leute. Und die haben also 3 Tage lang Pläne studiert. Ich habe 3 Tage eine Zeit gehabt, aber sie haben dann ein Protokoll gemacht, wie das Idealschiff aussehen müsse. Das war also die Beendigung von dem Ding. Und stand im Protokoll, stand noch drin, also dieses Schiff gibt es garantiert auf dieser Welt überhaupt nicht. So. Und das war mal der Anfang. Und dann kam etwa 6 Wochen später ein Anruf, ich soll dringend wieder kommen. Und da kam ein Schiffsmakler, da waren also keine 30 Leute mehr, sondern bloß 5 oder 6. Und da hatten die einen Plan von einem Schiff, und das hat genau auf die Beschreibung gepasst. Und dieses Schiff ist dann später Thules worden. Die Besonderheit war, dieses Schiff ist gebaut worden 1914. Es ist das älteste Schiff, das über die Meere geht und wird wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Schuss sein, jetzt deshalb, also rein vom Gesetz her, dass man es nicht mehr genehmigt, ist 14 gebaut worden als Frachtschiff, hat Bananen gefahren von New York oder von Südamerika nach New York hoch und wieder runter, also hin und her gedampft mit als Frachtschiff. Dann hat dieses Schiff ein Milliardär gekauft, hat gesagt, ich will mit meiner großen Familie und Verwandten will ich eine Weltreise machen, hat das Schiff umgebaut für eine Weltreise für ihn, hat dazu über 100 Leute draufgesetzt und ist mit denen um die ganze Welt rumgeschippert. Und als es dann fertig war, haben sie es wieder verkauft. Und dann war die Frage, was tut man und wer nimmt es? Und dann hat es eine Reederei in Deutschland genommen oder in England, das weiß ich nicht genau. Und die sind zwischen Norddeutschland und Norwegen hin und her gefahren als Luxusschiff mit Gästen. Und dann wurde es nochmal umgebaut und hat die Costa-Linie in Italien gekauft, hat Wochenfahrten gemacht, hat also 600 Betten drin gehabt und 600 Leute Besatzung. Die Besatzung, ich weiß nicht, wie die geschlafen haben, irgendwo im Keller, aber 600 Betten waren drin und war ein Luxusschiff, um von Genua aus eine Woche im Mittelmeer Reise zu machen und wieder zurückzukommen. Und so haben wir es kennengelernt. Und die haben es angeboten zum Schrottpreis. Und da wir es für christliche Zwecke wollten, haben sie uns dann die ganze Einrichtung und alles noch drin gelassen, umsonst. Und ich war unter und habe das Schiff gekauft und habe in Genua eine Reederei gegründet. In Genua habe ich das Schiff gekauft und habe dann in Malta die Reederei gegründet. Und das ist dann die Thulos bei der Operation Mobilisation geworden, die heute noch in die Weltmeere fährt und Mission macht. Das ist also die Besonderheit dieses Schiffs. Und man hat also viel daran repariert. Das ist also eine tolle Story, auch wieder eine riesige Story, die kann ich jetzt nicht erzählen. Ja. Also durch das, weil es so oft umgebaut worden ist, da alles drin, was in dieser Beschreibung drin war, was man brauchen kann. Da ist ein Schacht, wo man die Bücher runterlassen kann. Und vor allen Dingen, man fährt in einen Hafen, wird vorher vorbereitet, auf dem Auto sind damals vor Transit oder so kleine Buschen, wo 10 Mann reinpassen, die fahren in alle Richtungen, machen Mission, ist vorbereitet. Auf dem Schiff ist ein Saal, wo heute 600 Leute Platz haben, man kann also eine Missionsstunde abhalten. Und das macht man morgens und mittags und abends mittels 3 Stück im Hafen. Das ist also Hochbetrieb. Es bleiben im Hafen mindestens 100 Leute noch und 100 Leute sind unterwegs. Meist sind 300 Leute drauf. Also ich habe es erlebt dann leider mit 600 Leuten und in Rio de Janeiro und da haben wir dann aufgeben müssen. Weil da war dann eine Schwierigkeit. Man hat es natürlich auch mal reparieren müssen und dann mal wieder sich überlegen, was man besser macht. Und so war das halt. Und das ist auch der Schrei, warum sie mich immer wieder zu Sitzungen haben wollen. Aber das heißt, nicht alle wollen mich, weil ich manchmal auch ein bisschen die Wahrheit etwas unangenehm sage. Und das passt dann nicht. Die Gefahr ist, es kommen Leute, die zwar den christlichen Willen haben, aber nichts verstehen. Und dann, ja, jetzt will man alles gut hinlegen und was weiß ich. Und dann muss ich sagen, liebe Leute, also gell, man muss erst mal gucken, dass die Motoren stimmen, dass die Elektrik tut und das und jenes. Und das ist dann schon ein bisschen zu hart. So, oder so mal, wie sagt man, Kacheles redet im Schwäbischen. Kacheles redet. Und das ist noch, ja, das gibt ein bisschen unangenehm, aber mir macht das nichts aus. Ich meine, das muss eben sein. Und das macht man. Und dann ist das wieder gut. Aber man hat ist schon manches gelaufen, in muslimischen Ländern schon Angriffe, tägliche Angriffe, wo es Tote gegeben hat, Beschuss und alles, war alles möglich, hat schon gegeben auf dem Schiff. Also es ist nicht einfach, Mission ist nicht mehr einfach und ich weiß nicht, ob so weitergehen wird, das weiß ich nicht. Also es ist so, die Behörden durch die Schiffsunglücke, die da immer mal wieder passieren, ist so, dass die Behörden da ein bisschen aufmerksam werden und sagen, das Schiff ist alt, es wird zwar technisch alles überholt und alles mit Röntgenaufnahmen, der ganze Schiffsrumpf, ob das nichts passiert, aber man wird irgendwann einmal Schwierigkeiten kriegen mit den Behörden. Und sie schreiben immer das, es sind dann immer mindestens 300 Leute auf dem Schiff. Und das ist dann nicht ganz einfach, wenn da was passieren würde. Und das ist der Hintergrund. Aber meine Rolle ist eigentlich nur die des, ja, in die Bresche springens. Ich hab den Vorteil, ich habe vom Charakter her und durch meine Ausbildung, die ich hier auf dem Mittelberg, ich bin ausgebildet als Partisan, als Geheimagent. Meine Frau zieht mich da schön an, wenn das nicht wäre, dann wäre ich da im verrissenen Anzug und so, total unauffällig, da irgendwo wie ein Bettler, da hätte ich den Namen wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich habe keinerlei Ehrgeiz und keinerlei Prestigedenken. Mir ist das wurscht, mich kann man beleidigen und anbrüllen oder ich weiß nicht was, ist mir egal. Ja, ich habe also keinerlei, ich verhalte mich anders wie andere Leute. Die andere Seite ist natürlich, dass ich auch für die christlichen Leute oft sehr undefinierbar bin. Oder war. Ich meine, es ist ein bisschen besser geworden im Alter werden. Ich werde ein bisschen besser sagen. Aber das ist eine gewisse Not, dass man es nicht abschätzen kann, was da von mir zu erwarten ist oder nicht zu erwarten ist. Und das macht die Sache vielleicht schwierig. Schwieriger. Passt nicht in ein Schema rein. Aber das hat ja meine Großmutter schon damals mit 8 schon bis. Und damals habe ich bloß Wurst laut. Bei Metzger. Verbrecher. Ein perfekter Verbrecher. Ja gut, die Begabung war schon. Ja gut, die Grundsubstanz ist da. Und das haben die SS-Psychologen ja dann auch festgestellt. Klar, ich meine, das war nicht von der Hand zu weisen. Und als ich dann einmal meine Akte dann geklaut habe und studiert habe, damit wusste man, warum mir das so gut geht. Und deshalb hatte ich auch keine großen Sorgen, als ich da 3 Tage lang im Keller da gekriegt bin. Ich wusste, dass ich vor Kriegsgericht komme, aber ich habe nicht gewusst, was ich reden soll. Und der saß aufs Bett und erzählt, ich schwätze einfach, und erzählt, was in Nachrichten kommt und ja, und dass da die Russen mit Fallschirmjäger abspringen, da machen und so weiter. Und hat mir in diesem Gespräch eigentlich meine komplette Ausrede, die ich vom Kriegsgericht bringen konnte. Und die Ausrede war im Grunde relativ einfach. Ich hatte Munition geklaut und bin dabei erwischt worden. Und das war meine Ausbilder war das etwas lebensgefährlich, ja tatsächlich lebensgefährlich, weil sie mich nicht so arg gut behandelt haben. Und ich habe dem Mann dann gesagt, wie ich dann nur sagte, du bist doch Scharfschütze. Wenn die Russen dann hier landen, dann nimmst du deine Scharfschützenwürste, stellst deine Zinfer noch rein, knallst die alle ab.
Wir haben gesagt, ich brauche die Munition. Wenn hier ein Angriff kommt auf unser Lager, dann muss ich die alle abschießen. Da, wo ich bin, kommt kein russischer Soldat auf deutschem Boden. Genau, wie der mir es gesagt hat. Und habe dem erklärt, wie ich da als Scharfschütze, die da alle am Fallschirm hängen, schon runter wegschieße. Und damit bin ich natürlich freigesprochen worden, weil ich war ja ein Supersoldat. Und so ging das dann, manche Dinge. Und ja, gut. Deshalb, ich bin überzeugt, dass ich einen Schutzengel habe. Und ich habe die Wunder, die Gott tut, nicht verdient. Ich weiß nicht, man kann auch Wunder nicht verdienen. Man kann vor Gott nichts verdienen, das ist letztendlich. Gott ist so heilig und so viel Abstand, dass wir kleine Männchen da gar nicht mitdenken und mitreden können. Und ich weiß es nicht. Was da vielleicht so Auswirkungen waren. Ich habe viele, ja, die russische Bibel, ich denke oft darüber nach, wo sind sie eigentlich gelandet. Na, die sind halt irgendwo in Russland und hoffentlich liest sie jemand. Auf einem OM-Schiff, da haben wir nach China Bibeln geschmuggelt. Ich war in China und weiß es. Es sind 20 Tonnen chinesische Bibeln, die heute noch jedes Jahr dort reinkommen. In die Untergrundkirche. Über Fischerboote, über Umwege. Ich darf es nicht laut sagen, aber es ist eigentlich klar, dass das so geht. Und ja, gut. Und dann haben wir ja die Gideon Bund, da haben wir auch Fisch, in Hirlingen, wo sind die vielen, nein, das ist der Wende geblieben. Das sind ja weit über 1000, die dort verschenkt worden sind. Und ich habe nicht fertig gebracht, in dem katholischen Ort eine richtige Bibelstunde zu bringen. Am Anfang haben die Katholiken gemeint, sie müssen nur die Bude anbrennen. Und der Pfarrer Kramer, der war ein bisschen intelligenter. Der hat gesagt, dem dürfen wir nichts tun, das ist ein Jesuit, der muss von Jesus Christus reden. Und das haben die dann geschnallt und jetzt bin ich ja ehrlich, wenn ich nach Hirlingen komme, die zieht der Hut bis fünf der Boden von mir. Weil ich bin ja ein Jesuit, ich gehöre ja zu denen. Weil ich rede von Jesus Christus und was weiß ich, das ist, die haben mich da voll in die katholische Kirche integriert, sodass ich denen nicht mehr auf Nerven gehen kann. Ja, ich meine, ich habe schon überlegt, ob ich mit dem Kraft zum Leben oder vor allen Dingen mit dem kleinen Paketchen, wo da noch ist, das haben wir ja nicht bekannt gegeben, das würde passen. Weil da steht drin, dass es nur einen Weg gibt, und zwar nicht den, der das gute Werketuns und des Himmelverdienens, wie die katholische Kirche immer betont, sondern nur allein Jesus Christus annehmen, ohne Verdienstgerecht durch Jesus Christus. Und das ist die Besonderheit, was in katholischen Menschen fast nicht eingeht. Es gibt einige, aber gucken Sie mal, da hatte ich einen Mann, der wurde Rentner, der war Frührentner, der war 55 und der sagt, er hat ein Testament gelesen und sagt, Mensch, wir machen die Bibelstunde, wir machen eine. Und dann haben wir ausgemacht, der Termin, dann kriegt er einen Herzinfarkt und stirbt. Ja, was will ich machen? Ich habe geglaubt, jetzt sind wir so weit. Auf der anderen Seite weiß ich nicht, ob es gut getan hätte. Weil natürlich hat man eine große Feindschaft mit dieser dortigen katholischen Kirche. Ja, Faschingshochburg und was alles ist. Und die Hirlinger, also ich vielleicht weiß, ob es ein evangelischer Ort nahe sein kann. Hirlingen, als ich nach Hirlingen kam, war etwas Besonderes. In die Kirche gehen bloß die Frauen. Die Frauen gehen in die Kirche zur Messe und nach der Messe gehen sie in die Wirtschaft. Ihre Männer gehen schon am Samstagabend in die Wirtschaft. Und dann tragen sie ihre besoffenen Männer heim, am Sonntagmittag oder am Sonntag nach der Kirche. Die saufen die ganze Nacht durch. Der Pfarrer weiß es, das regt ihn aber nicht auf. Hauptsache sie sind katholisch, ne? Nur das ist wichtig. Es ist komisch. Dann tun sie ihre wie geht es da? Wo sie im Haus ihre drei Heilige draufmalen. Wie heißt das Fest?
Heilige Drei Könige.
Ja, dann müssen die Kinder rumlaufen. Ja. Und dann haben die Alten gesagt, so, die Kinder, die müssen wir Alkoholfest machen. In jedem Haus haben sie irgendeinen Schnaps gekriegt. Und am Schluss sind lauter besoffene Kinder rumgelaufen. Jetzt ist es natürlich so, dass da Frauen mitgehen. Man kann nicht mehr Kinder allein laufen lassen in Hirlingen, weil die werden sonst mit Alkohol gefüllt. Also, ja, das ist halt so. Und der Pfarrer regt sich darüber nicht auf. Das ist der Kirche wurscht. Hauptsache, sie sind dabei. Das ist das Problem. Und man würde in so einem Ort, der so mittelalterlich ist, eigentlich eine Revolution auslösen, wenn man dann mit dem Jesus Christus kommt. Das passt nicht. Und mit der Bibel. Wobei der Dr. Kramer es dann fertig gebracht hat, er kam zu uns, Gideon-Bibeln, so für den Religionsunterricht in der Schule. Dann haben wir die ganze Schule mit Gideon-Bibeln versorgt, für den Religionsunterricht. Aber ich weiß nicht, was er da drin gelesen hat. Und was er da durchnimmt und wie er das durchnimmt, das weiß ich nicht. Andererseits sage ich, Gottes Wort wird nicht leer zurückkommen. Irgendwann liest einer das richtige Wort. So, meine Frau hat das, mein Machtwort, oh, ich hab's gehört. Also, das war's.
Ich habe noch eine Anmerkung zu der Frage, warum Sie die Wunder erlebt haben.
Warum, ja.
Ja. Kann ich vielleicht sagen, das ist egal. Die Frage braucht man gar nicht stellen. Entweder ich erlebe Wunder oder nicht. Wenn ich durch erlebe, dann ist es Gottes Gnade. Und wenn einer das nicht erlebt, dann ist es auch nicht schlimm. Es ist dann keine Ungnade von Gott bei dem, sondern mit dem ist Gott dann anders schwierig. Und da wird die Stelle aus Römer 12, Vers 1 und 2, da geht es ja um den Gottesdienst, dass wir unsere Leiber Gott zum Opfer geben sollen. Das ist eine sehr bekannte Stelle.
Ja.
Da kam ich jetzt vor kurzem noch, ich habe hingewiesen, danach steht ja da noch so ein ganzer Katalog, wie wir als Gemeinde miteinander leben und jeder hat seine andere Gabe. Es kommt darauf an, dass wir mit der Gabe dann Gott dienen. Und wenn ich jetzt, wenn ich ein ganzes Bericht,
ja.
Ich habe das mir eben nochmal durchgelesen und da kommt ja einiges vor. Wo, je nachdem, wie man das, mit welchen Motiven man jetzt so
ja.
Wie sie gelebt
ja.
Haben,
ja.
Dann kann es der vernünftige Gottesdienst sein, wo sie ja.
Ich habe eigentlich noch einen Gedanken, den ich nicht angeführt habe, der mir eigentlich erst heute Morgen in der Bibelstunde gekommen ist. Es ist doch interessant, Gott segnet nicht nur, segnet auch den zweitbesten, den drittbesten und viertbesten Weg. Wenn ich heute in meinen alten Tagen zurückschaue, dann meine ich immer, ich würde manches vielleicht besser machen. Ich hätte vieles, vieles besser machen können, aber Gott segnet trotzdem auch den falschen Weg, wenn er will. Es ist nicht so, dass man immer auf dem Höhenweg läuft. Es gibt viele Dinge, viele Erlebnisse, ich kann jetzt nicht so teilgeben, wer zu lang, wo ich sage, ja, das hätte ich eigentlich anders machen können, wozu war das und warum ist dieser Umweg und warum das. Gott segnet auch den falschen Weg, in Anführungszeichen. Und wenn ich mich auf das Wunder einstelle und auf Gott irgendwie höre, dann wird der falsche Weg irgendwann doch noch zum richtigen Weg. Das ist das. Und deshalb kann ich so viel von Wunder erregen. Nicht, weil ich alles richtig gemacht habe, sondern weil ja, es halt voll hingeworden ist. Vielleicht, weiß nicht.
Das stimmt schon, würde ich sagen. König David machen nicht immer richtig kann, aber die Herzenshaltung war gut, dann hat er ihn auch gesegnet.
Ja.
Weil er immer wieder zu
mir kommt. Wieso meinst du eines? Ich bin durch die SS-Ausbildung oder auch vielleicht vom Charakter her gar nicht so heilig veranlagt. Nichts ist mir unangenehmer, wie so, wenn es ganz heilig wird. Wenn die Menschen da so ein Theater spielen. Das ist also was Fürchterliches. Hängt natürlich auch die wesentlichsten Erlebnisse waren natürlich die katholische Messe, als ich mit dem katholischen Priester befreundet habe, als damals auf der Alp, Schwäbischen Alb. Und er war ein alter Jesuit und er hat gesagt, du hast Jesus Christus, du brauchst nicht katholisch werden. Hochinteressant. Er war zwar ein katholischer Priester, aber und Jesuit, aber er war ein Christ. Das war die ganz große Besonderheit von diesem Mann. An den denke ich oft, aber ich habe keine. Für mich ist es schwierig.
die Frage ist ja eigentlich interessant, weil das heißt, für die Leute, die nicht so wunderbar leben.
Ja.
Für die wird es ja eigentlich, das geht es dann an die Wurzel, dass sie sagen, ja, was ist bei mir? Und die wunderbar leben, ist okay, da kann man leben, ja.
Kann es sein, dass der andere auch Wunder erlebt und bloß nicht merkt? Vielleicht habe ich.
Ja, das ist doch immer die Neuheit, dass derjenige getröstet ist und weiß, es kommt nicht darauf an, ob ich jetzt Wunder erlebe. Es kommt darauf an, wie mein Verhältnis zu Gott ist und was er aus meinem Leben machen kann. Bin ich ihm gehorsam, das wollte ich morgen gehört haben, hören, vertrauen und gehorchen. Ja? Das diese drei Sachen. Bin ich nah bei ihm? Und dann, wenn man denkt, dann kommt es noch so viel Zeit, dass wir vielleicht noch immer 12 Mal leben können.
Ja, das geht vielleicht noch.
Ich würde jetzt lieber Schluss machen, aber ich finde, was Sie gesagt haben, das ist ein guter Ansatz. Und spätestens im Himmel können Sie uns fragen. Und er wird sagen,
vielleicht frage ich dann.
Ich bin sehr gnädig gewesen. Diesen Ausdruck seiner Gnade und Güte.
Wissen, ich will mal noch etwas sagen aus Ausbildung. Ich hatte einen, der erste Ausbilder war ein Mann, der immer von Himmel und Hölle geredet hat. Er hat also christliche Eltern gehabt. Und der hat gesagt, du bist ein Partisan, du wartest ab, bis die Türe aufgeht. Niemals wirst du angreifen. Niemals vorwärts gehen, sondern abwarten. Und dann geht's los. Lieber 5 Minuten verecken wie ein Leben lang tot. Nur ein Lebendiger hat einen Wert. Der Tote hat keinen Wert mehr. War dem seine, diese und das, dieses Abwarten, das automatisch in der Lauerstellung blenden, bringt vielleicht auch noch ein Wunder. Dass ich manchmal, wenn ich trinke an die 6 Millionen, 2,5 Monate beten und warten, wie geht's weiter? Und die drohen mit dem Konkurs und mit dem Gerichtsvollzieher und was weiß ich, was alles hätte passieren können. Und ja, war eigentlich schon eine Sache. Ja, das muss ich schon machen.
Also das Ganze erinnert mich an einen Onkel von mir, der jetzt gestorben ist. Und er sagte in seinem hohen Alter, ich habe immer wieder den Eindruck, als ob Gott niemand anderes im Auge gehabt hätte als mich. Mein ganzes Leben lang. Weil er auch viele Wunder erlebt hat. Die waren andersartig, aber ich denke, dass wenn wir unseren Weg mit Jesus gehen, dass wir das alle sagen. Und das genügt.
Ja.
Das macht die Größe Gottes dann noch größer. Wenn wir staunen darüber, dass er jeden Einzelnen kennt und führt, auch manches Mal ja, fast so, dass man gar nichts davon merkt, aber im Nachhinein weiß, da war der Weg und dass man ihm danken kann.